Es folgt eine Konversation mit Wilhelm Lilge, legendärer österreichischer Wiener Leichtathletik und jetzt auch Triathlon-Coach. Wilhelm hat bereits viele, viele Sportler zu internationalen Wettkämpfen inklusive der Olympischen Spiele gebracht. Wilhelm Lilge wurde von der Süddeutschen Zeitung einst als Österreichs Dopingbekämpfer Nummer 1 betitelt und Wilhelm Lilge nimmt sich auch heute kein Blatt vor den Mund, wenn es um diverse Missstände in rundum und außerhalb des österreichischen Sports geht. Ohne weitere Worte zu verlieren, wünschen wir euch viel Spaß, viel Unterhaltung, viel lehrreiche Takeaways von dieser Konversation mit Wilhelm Lilge.
So, Handy sind lautlos, ja.
Am Ende des Tages ist dann meins nicht lautlos und wir haben öfter...
Wenn Sie, Tanja und ich, weil du gerade gesagt hast, am Ende des Tages, ich habe schon Strichel gemacht letztens, sagen, wie oft das kommt am Ende des
Tages. Am Ende des Tages? Ja. Vom Alex jetzt? Genau. Oder von?
Nein, bei dir, du verwendest das
bei mir auch?
Ja, gefühlt jeden zweiten Satz.
Ja, aber kannst du wissen, von wem ich es angenommen habe?
Vom Alex.
Ja, natürlich. Es gibt so diese Ausdrücke, die wir, du kennst es ja, wenn du viel Zeit mit einer Person verbringst, du nimmst ja so wie ein Ping-Pong-Ball Sprüche also, von der...
Auf meinem letzten Podcast, das war mir auch nicht bewusst, ich habe mir den einmal dann selber angehört, nach jedem Satz sage ich irgendwie hinten nach, ja, so verstärke so.
Ja, genau. Um
Gottes Willen, peinlich.
Ja. Warum ist das peinlich? Das kriegt ja auch keiner.
Tatjana Lackner kennt es vielleicht, die so Sprachausbildungen macht und war und so weiter. Und dann so, der hat so die 10 unsinnigsten Floskeln sozusagen jeder Verwender aufgelistet und da war dabei am Ende des Tages.
Am Ende des Tages.
Und das ist
super, cool, danke. Ich lehne dieses Judgment ab, dass das ein unnötiger Ausspruch ist und ich sage einfach, der gehört dazu und jeder braucht so seine Dinger. Ich weiß nicht, ob das dir aufgeht. Willkommen im Rework Podcast.
Hallo.
Was für eine Ehre.
Oh,
unglaublich.
Danke.
Unglaublich.
Danke, ich freue mich.
Ja. Die ursprüngliche Idee ist natürlich immer mit einem Gast, hey, was ist deine Historie, was hast du schon alles durchgemacht? Der Vorteil ist hier, dass du erst vor kurzem bei einem anderen Podcast zu Gast warst und einen kleinen Ausflug auch in deine Vergangenheit gegeben hast.
Also hören Sie alle den anderen Podcast.
Ist kein Problem, wir haben schon oft auf andere Podcasts und Co. verlinkt, also das ist ja überhaupt kein Thema. Aber das heißt, wir sparen uns natürlich ein bisschen Zeit, außer du würdest gerne noch einmal die absolute Elevator-Pitch-Zusammenfassung deiner Historie geben. Aber dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für spannendere, aktuellere oder halt Sachen, die uns sonst mehr interessieren.
Ja, ich versuche es ganz kurz. Also ich bin Willi Lilge, lebend in Wien, geboren während der Olympischen Spiele 1964 in Innsbruck. Das heißt, wenn ich einen Wettkampf starten würde, mittlerweile in der M60 startberechtigt. Ich habe mich eigentlich schon sehr früh dem Sport verschrieben, weil der Papa gesagt hat, Bursch, studier was Gescheites, wovon du leben kannst, habe ich hier an der Wirtschaftsuni studiert seinerzeit und abgeschlossen und dann halt so halb heimlich dann auch irgendwie auf der Schmelz, also Sportwissenschaften dazu studiert halt, dort nicht abgeschlossen, sondern nur die Rosinen halt rausgepickt und ich bin also eigentlich über das Geräteturnen und dann schon mit 20 eher dann zur Leichtathletik gestoßen und so wie in vielen Lebensbereichen habe ich immer alles ganz oder gar nicht gemacht und habe mich also da voll drauf gestürzt. Zuerst das Aktiver, so alles, was man so richtig falsch machen kann von Beginn an. Erster Wettkampf im 100-Kilometer-Lauf oder meine erste Trainingswoche als Läufer waren über 100 Laufkilometer. Also wenn, dann muss man das schon gescheit machen.
In welchem Alter jetzt genau noch einmal?
Das war so mit 20.
Okay, mit 20 genau. Schon. Okay.
Ja, genau.
Okay. Da ist der Körper ja immer noch sehr verzeihlich, aber nicht mehr ganz so... Wie vielleicht, also
ich
da merkt man schon, aber das hat dann keine Konsequenzen.
Genau, gehabt. Der Körper hat fast alles verziehen und zwar ungefähr 3 Monate lang.
Ah, okay, alles klar.
Gut. Und dann war schon vorbei, Achillessehneneinriss. Okay. Das ist natürlich kein Grund für einen 20-jährigen ehrgeizigen Sportler, da irgendwas dort gar zu passieren oder so. Bin
natürlich
weitergelaufen. Und
du hast dir gar keine Sorgen gemacht oder so?
Also nein,
da waren dann die Verletzungen, da waren Schmerzsymptome und so weiter, aber das war einfach okay.
Nein, was mit Achillessehneneinriss, Wettkämpfe laufen und so, mit Spikes auf der Bahn, das war natürlich nachhinein betrachtet das Unglücklichste, was man tun kann.
Dass man das über Buch drücken kann, oder? Dass der Körper einem das erlaubt.
Ja, ständig. Beim Einlaufen oder Aufwärmen, das hat dann meistens 2 Stunden gegangen, vom Gehen mit Schmerzen, bis ich irgendwie laufen konnte. Wettkampf ging irgendwie und dann 3 Tage gar nicht gehen können.
Ja.
Also, und ja, und das war auch der Grund, weshalb ich, gut, einerseits sowieso mangelndes Talent, also weit hätte ich es sowieso nicht gebracht wahrscheinlich, obwohl, mein erster Wettkampf auf der Bahn ohne Training waren 1000 Meter Wiener Staffelmeisterschaften, 2:36 und...
Ohne Training?
Und 5 Kilometer 17:06 oder so, genau.
Ja. Wie kommst du dann auf Talent frei, wenn das...
Naja, ich habe ein bisschen ein Sport-Background gehabt, im Geräteturnen, Ja. Allerdings, also im Ausdauerbereich eigentlich null. Aber da sind wir einmal halt ein Freund, der hat mich halt mitgeschleppt zum Laufen irgendwo da am Hermannskogel da drüben. Mhm. Und hat gemeint, das ist so super, ich soll mal mitgehen mit ihm. Er sagt, na okay, gehe ich halt mit ihm. Ja, im Endeffekt war es dann so, dass ich am Berg oben auf ihn warten musste. Und dann, ja, dann haben wir zum also Volksläufen hat angemeldet. Natürlich dann gleich jede Woche ein Wettkampf. Und dann, wie gesagt, ja, eh schon mit kaputten Achillessehnen. Das ist dann irgendwann chronisch geworden. Ja. Und mittlerweile seit 38 Jahren habe ich so dauernd Schmerzen. Ja, okay. Hat mit allen Therapien, ob zwei Operationen und so weiter, hat alles nichts genützt. Und
irgendwann schließt man einfach seinen Frieden damit?
Und nicht wirklich.
Akzeptiert das?
Nein, ich habe es eigentlich nie die Hoffnung ganz aufgegeben, dass irgendwann wieder wird oder ja, man eine neue Behandlungsmethode findet oder was auch immer. Mhm. Aber auf alle Fälle hat es mich dazu gebracht, dass ich sozusagen eigentlich schon sehr früh, ich will nicht sagen, die Fronten gewechselt habe, aber zumindest zusätzlich auch als Trainer, sagen wir zuerst einmal als Betreuer irgendwie oder Berater irgendwo halt tätig geworden bin, und das habe ich gleich sehr, sehr exzessiv begangen. Also so wie wahrscheinlich du heute, damals alles, was an Studien verfügbar war, damals allerdings nicht online, sondern nur in gedruckter Form, alle Studien gelesen, alle Seminare besucht im In- und Ausland, bin in der Weltgeschichte herumgeflogen, habe mich reingeschummelt in irgendwelche sportmedizinischen Kongresse, wo ich eigentlich gar nicht berechtigt gewesen wäre. Ja. Habe Trainerausbildungen alle in Österreich gemacht, habe Trainerausbildungen in England gemacht und deswegen extra ein halbes Jahr habe ich vorgegeben, es wäre ein Austauschsemester von der BU. In Wirklichkeit habe ich dort jeden Tag also die Bibliotheken abgegrast. Und
also du bist schon gut, auch die Regeln ein bisschen zu biegen.
Absolut.
Und die ja, Grenzen.
Ja, immer schon. Immer ein Grenzgänger, genau.
Okay. Weil du genau wusstest, was du willst.
Ja, ich bin damals nach Großbritannien gegangen, weil Großbritannien damals im Mittelstreckenbereich, also Sebastian Coe, Steve Ovett, Steve Graham und so weiter, absolute Weltmacht und Nummer 1 war. Und ich wollte also immer von den Besten lernen und mit denen auch in Kontakt kommen. Deswegen habe ich auch Sport studiert. Und dort der Rudi Klaber, der damalige österreichische Rekord, den habe ich über 800 Meter, dort Dozent war. Und ja, wie gesagt, alle Ausbildungen gemacht. Ja, nach der WU, da habe ich dann schon Unternehmensberatung gearbeitet und Bank gearbeitet. Die wollten mich unbedingt behalten. Und dann war irgendwie dann so ein Schlüsselerlebnis. Also ich bin dann irgendwie vor der Entscheidung gegangen, so die klassische Bankkarriere zu machen.
Wir bedanken uns bei unserem heutigen Sponsor M-Core Supplements. Wir haben lange Zeit gewartet, einen Werbepartner ins Boot zu holen und haben nun jemand sehr würdigen gefunden. Dr. Christian Mattei ist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vitalstoffmediziner-Sphäre Österreichs unterwegs und hat mit seiner neuen Produktlinie M-Core Supplements so ziemlich die idealen Produkte als Ergänzung zu einem stressigen Alltag, zu einem stressigen Trainingsregime für uns leistungsorientierte, gesundheitsorientierte Menschen. M-Core Supplements bietet Vitamine, Mineralstoffe, andere Nahrungsergänzungsmittel, Supplements im weitesten Sinne, für Leben, Alltag, Training. Von Proteinpulver über Coenzym Q10, Nahrung für die Mitochondrien bis hin zu Zink findet ihr dort alles. Außerdem produziert zu fairen Bedingungen in Österreich mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Geht also auf m-core.at, löst dort den Gutscheincode REWORK10 für -10% auf eure erste Bestellung ein und gönnt euch hochqualitative, fair in Österreich produzierte Nahrungsergänzungsmittel für euer anspruchsvolles Leben, für euer anspruchsvolles Training. Wir bedanken uns. Back to the show.
Können wir da ganz kurz ein bisschen tiefer, weil das war auch ein Grund, den habe ich ja auch in einem anderen Podcast gehört, diesen Teil deiner Geschichte. Und dann habe ich mir auch gedacht, lustig, das ist einfach 1:1 gleich zwischen uns, weil auch Wirtschaftsstudium, halt schon am neuen Campus, der neuen WU. Und dann habe ich natürlich Triathlon schon ein Zeitl gemacht, aber es wäre noch nicht annähernd der Gedanke da gewesen, irgendwas damit jemals professionell zu machen. Wenn überhaupt vielleicht mal Leute so spaßhalber betreuen, egal. Und dann habe ich auch in der zuerst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung begonnen. Dann war ich bei EY, das war nur ein Sommerpraktikum, aber so in die Unternehmensberatung hinein. Und am Ende war ich bei der Raiffeisenbank dann für circa ein Jahr. Ja, lustig. Und bei mir war das dann auch so ein Moment, und du musst kurz beschreiben, was genau da bei dir los war. Aber ich bin, das ging schon ein paar Monate. Und dann bin ich eines Abends einfach so im Bett gelegen und es war einfach so der Gedanke, es passt eigentlich alles. Geld ist okay, Arbeitszeit ist okay. Und wenn du jetzt in einem Jahr von jetzt weg immer noch da bist, dann wirst du tief unzufrieden sein und in deinem Leben ist irgendwas falsch. Also diese Checklist, es passt alles und es ist trotzdem falsch. War das bei dir auch so ähnlich? Also,
ja, es war einerseits, es war also die klassische Entscheidung, so ein Kopf gegen Bauch.
Ja, ja.
Und Bauch hat also dann irgendwo gewonnen, halt, weil einfach die Liebe zum Sport irgendwo obsiegt hat. Und dann kam so irgendwie so ein kleines witziges Schlüsselerlebnis war, also wir haben es im Zuge meines Lebens in Wien, glaube ich, 5 Fahrräder gestohlen.
Ja.
Und einmal bin ich auch von der Bank eben heimgefahren mit der U-Bahn und dort am U-Bahn-Station, dort stand in der Früh zumindest noch mein Fahrrad. Ja. Ich zurückgekommen bin, war nur mehr die abgeschnittene Kette dort. Also, da war ich so stinksauer und angefressen und dachte, okay, jetzt muss ich was ändern. Und das ab dem Zeitpunkt eigentlich auch, habe ich das irgendwie.
Wegen
so
Fahrraddiebstahl. Ja, das muss was ändern. Und jetzt muss weg von der Bank und.
Okay. Ich bin nicht wegen Fahrraddiebstahl zum Triathlon gekommen, weil den gab es damals noch nicht.
Okay.
Aber zumindest habe ich das intensiviert, eigentlich die Sportausbildungen. Ja. Ich habe dann versucht, das zu kombinieren. Ich habe auch Doktoratstudium gemacht an der WU und ich habe eigentlich begonnen, eine interdisziplinäre Dissertation eigentlich mit dem Thema. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Trainingsplanentwicklungssystemen im Ausdauersport.
Wahnsinn.
Also künstliche Intelligenz, wir sprechen jetzt von 1988, da gab es eigentlich nicht einmal einen Computer in Wirklichkeit.
Ja.
Wir haben damit Prolog programmiert, das war so eine Computersprache, so irgendwie so Pascal-Weiterentwicklung.
Aber die Forschung in dem Bereich war gar nicht so unweit, also die Pionierarbeit kommt ja teilweise auch noch früher ein bisschen. Und jetzt natürlich durch die Rechenpower, die jetzt zur Verfügung steht, war halt jetzt der große Durchbruch. Aber ihr habt es damals schon in die Richtung gemacht.
Ja.
Okay, Wahnsinn.
Genau, da war auch wieder klassische Situation, österreichische. Also ich habe also hier einen Betreuer gehabt auf der WU und also auf Antrag konnte man, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so interdisziplinäre Dissertation schreiben, wo verschiedene Fakultäten sozusagen sich verbinden. Mhm. Hatte einen Betreuer hier im Institut für Wirtschaftsinformatik, den damaligen Rektor sogar, der WU und dann auf der Schmelz den Vorstand des Instituts für Sportwissenschaften.
Mhm.
Und habe dann begonnen und ist alles gut gelaufen. Dann wurde ich aber irgendwie abgeworben zum IMSB in der Südstadt, also das Leistungssportzentrum.
Ja.
Und die Schmelz hat das irgendwie halt mitbekommen, das Institut für Sportwissenschaften, und war dann fuchsteufelswild, hat mich zu sich bestellt, der Leiter, und hat gemeint, na, das kann nicht sein, dass die Ergebnisse unserer Forschungsarbeiten einfließen ins IMSB, weil ist sozusagen die böse Konkurrenz in Österreich. Okay. Das heißt, schon damals, wie auch heute noch, arbeiten diese Institutionen nicht irgendwo synergetisch zusammen im Dienste des Sports, sondern ganz im Gegenteil.
Ja.
Also wörtlich, damals der Leiter des IMSB hat den anderen auf der Schmelz bezeichnet, das war ein Krebsgeschwür im österreichischen Sport und so.
Ja. Und darf ich da ganz kurz dazwischen fragen, weil ich es einfach so spannend finde. Einerseits ist das natürlich, was man die ganze Zeit von Leuten im Verbandswesen, Vereinswesen, Österreich und auch Politik hört, was du gerade beschreibst, dieser Trend, wir gönnen uns gegenseitig nichts, wir haben unsere einzelnen Kammern und so. Okay, das scheint ja eine Sache zu sein, brauchen uns nicht drüber streiten. Gleichzeitig denke ich mir, okay, Österreich ist das Land von Technologie, Innovation, Denkleistung, auch Austausch, ist es ein Schmelztegel der Kulturen.
Ja.
Wie erklärst du es dir persönlich, dass wir einerseits eine Historie haben von Physikern, Biologen, Denkern, Philosophen mit Austausch, mit der Salonkultur in Wien, wo sich Leute interdisziplinär treffen, und jetzt haben wir gleichzeitig eine Welt seit 30, 40, 50 Jahren, keine Ahnung, wo dieses alle kochen ihr Süppchen und so weiter.
Ja.
Was ist da passiert?
Naja, also, ich maße mir nicht an, alle Gesellschaftsbereiche Einblick nehmen zu können. Ich sage es offen, ich kenne im Bereich jetzt Kultur oder was auch immer wenig bis gar nicht aus.
Ja, ja.
Im Sport sehr wohl, und ich kann nur beurteilen, wie die Situation also im Sport ist. Und da ist sie wirklich, und ich bin international sehr viel herumgekommen, auch im Austausch mit anderen Trainern, mit anderen Spitzenathleten. Ich sehe, wie das in anderen Ländern funktioniert.
Mhm.
Zumindest im Bereich Sport ist es in Österreich wirklich einzigartig und im Sinne von einzigartig schlecht.
Mhm.
Zum Beispiel, es gibt eigentlich keinen einzigen Fachverband, also keine Sportart in Österreich, die wirklich eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit einer Sportuniversität pflegt. Ja. Einzig im Skisport, da gibt es mit der Uni Salzburg ein paar so Projekte und dergleichen.
Mhm.
Aber wenn ich mir anschaue, welche sinnlosen Diplomarbeiten und Dissertationen die Studenten da raushauen müssen, statt dass sie mir wirklich jetzt sozusagen hands-on irgendwo eine Tätigkeit
ins Feld zu den Profis
begleiten. Es gibt so viele Fragestellungen von Seiten der Verbände aus dem Spitzensport heraus.
Ja.
Und man nützt also diese Ressourcen nicht. Also wirklich eine so extreme Ressourcenvergeudung, so wie in Österreich generell eigentlich sozusagen von oben in den Sport so viel an Geld hineingeschüttet wird, pro Person, wie es sonst eigentlich nirgends.
Ja,
und auf der anderen Seite unten beim Sportler selber oder auch im Bereich der Betreuung so wenig ankommt.
Du bist eigentlich der Beobachter und der Ist-Situation, aber jetzt nicht der Erklärungsansatz liefernde, oder? Du hattest jetzt nicht irgendwelche Intuitionen. Und
das
muss auch gar nicht sein, weil es reicht ja zu sagen, hey, so ist es, Leute. mach mal was anderes.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen diese klassische österreichische Neidkultur, die auch im Sport sich immer wieder manifestiert. Ja. Mhm. Also man gönnt dem anderen keinen Erfolg oder man redet Erfolge schlecht, auch der eigenen, der heimischen Sportler. Mhm. Und für mich war auch ein Schlusserlebnis war, ich war 2012 bei den Olympischen Spielen in London als Trainer mit, weil der Andy Folter dort 1500 Meter gelaufen ist. Mhm. Und diese Medaille verlief mir bekannterweise medaillenlos für Österreich. Und da sind wir damals also heimgeflogen von den Spielen, die ganze Mannschaft in einem Auerflieger. Da war schon ohnehin schon relativ gedrückte Stimmung im Flieger. Mhm. Und man hat so die Bilder im Kopf, ja, wenn die Olympia-Helden zurückkommen am Flughafen, da stehen alle Zeitungen da, Reporter und Politiker und klopfen auf die Schultern und so weiter.
Ja.
Dann haben sie schon im Flugzeug haben sie Zeitungen verteilt. Ich glaube, das war damals Heute oder Täglich Alles oder irgend sowas.
Ja.
Und da war wirklich die Titelseite, war hinten, das sind... die Versager Österreichs.
Und die
Versager Österreichs. Und da war von jedem Olympiateilnehmer, also wohlgemerkt wirklich den besten Sportlern, die wir in Österreich haben, von jedem Sportler ein Foto drinnen, so ein Porträtfoto und darunter halt gestanden, wie der versagt hat, weil der ist nur Fünfter geworden bei den Olympischen Spielen und. Ja. Also das war schon.
Okay. Dann weiß ich schon, dass der Zug abgefahren ist. Dann ist das ein Mindset und ein Beurteilungs- und Betrachtungsproblem der Bevölkerung.
Absolut.
Und dann sind einfach die Messlatten falsch und verschroben. Ja. Und dann weißt du schon, dass du einen Aufwärtskampf kämpfst.
Ja.
Weil wenn das Mindset ist, was in der Bevölkerung herrscht, dann ist das alles ja, was folgt, nur downstream von diesem Mindset, oder?
Ja.
Und da anzusetzen, ist wahrscheinlich auch irgendwo illusorisch, oder? Weil wie änderst du die Gesamtbetrachtungsweise der Bevölkerung für Sport? Wie machst du das?
Richtig, Also wenn wir da ab und zu Impulse verleihen von vielen Seiten auch und man sieht ja, was auf Social Media auch abgeht. Ja? Also was da, Dominic Thiem, beste Beispiel, wenn es ist im Sport nicht gut gegangen. Das liegt mir fern, das zu beurteilen, was da alles mit hineinspielt die letzten Jahre. Aber wenn er ein Match verliert, irgendwo ein Erstrundenmatch verliert, und da kommen drunter Kommentare wie, ich wünsche deiner ganzen Familie den Krebs und sie sollen unter Schmerzen dahin vegetieren, denn was du Österreich antust, ist eine Sauerei oder so.
Das gibt's auch, oder?
Also, das ist eigentlich unglaublich, da bleibt eigentlich der Mund offen stehen. Ja.
Also ich hoffe am Ende des Tages schon, dass das die Ausnahmen und Ausreißer sind, was es wahrscheinlich ist, weil die meisten Leute, also ich glaube das zumindest, das musst du mir sagen, was du denkst. Du hast viel mehr Lebenserfahrung als ich, du hast viel mehr international auch mit Leuten zu tun gehabt. Mhm. Ich glaube, dass wir Menschen grundsätzlich ganz gut sind. Wir wünschen uns gegenseitig grundsätzlich gute Dinge. Wir sind eigentlich generös, oder wenn man so experimentiert, mit Kindern, Jugendlichen macht, die noch nicht sehr geprägt sind, sind die meistens sehr, die wollen geben, die wollen helfen und so. Und sowas ist ja hoffentlich die Ausnahme, oder? Also der Mensch heutzutage ist ja nicht nur dieses missgünstige, alles ist schlecht.
Ja, es ist halt, wenn man woanders hinkommt, ob das skandinavische Länder sind oder der ganze anglikanische Sprachraum, USA, Großbritannien, also dort die Sport begeistern oder auch Norwegen. Ja, es ist, manche machen sich ein bisschen zu einfach und sagen, die Norweger haben deswegen so große sportliche Erfolge, weil sie, weiß nicht, sportwissenschaftlich uns voraus sind oder was auch immer. Das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn man mit den Leuten redet, mit denen an Christian Blumenfeld am Tisch sitzen, mit denen plaudert, die kochen genauso mit Wasser, es ist im Prinzip alles das Gleiche. Mhm. Aber es ist die Sportbegeisterung in diesen Ländern eine ganz, ganz andere. Auch in Australien, vor kurzem war, dort ist nicht, wenn sich Jugendliche unterhalten, ist nicht das Thema, magst du Sport, sondern das ist das Thema, welchen Sport magst du, weil das ja die Normalität ist.
Ja.
Bei uns muss ich ein 14-, 15-Jähriger im Gymnasium rechtfertigen, warum er so blöd in Anführungszeichen ist und nicht mit den anderen mit Saufen und Feiern geht, sondern dass er zum Training geht. Ja? Mhm. Und dass er da totale...
Ja. Wobei, kommt dir nicht vor, dass da, also ich gebe dir von meiner Beobachtung, was immer die wert ist, würde ich auf jeden Fall dir recht geben. Kommt dir vor, dass es ein bisschen eine Trendwende da gibt? Weil wenn wir jetzt auch wieder sagen, Social Media, YouTube, also diese Bubble, die jetzt immer größer wird von, hey, enhance dein Performance, oder also eben Sport, Körperbild und so weiter. Also es gibt ja irgendwo diesen Trend dann doch, vor allem bei Jugendlichen, Mitte 20-Jährigen, gesünder zu leben, Alkohol gehen zu lassen, doch mehr Sport zu machen. Siehst du das auch? Oder ist das auch irgendwie nur eine Nebenerscheinung? Weil am Ende des Tages, du hast natürlich recht, am Ende des Tages haben wir steigende Übergewichts- und Fettleibigkeitsraten und auf der anderen Seite haben wir dann aber die Performance-Enhancing-Mindhacker, die alles rausholen wollen.
Es entwickelt sich halt alles in Extremen, es gibt halt nur mehr Schwarz und Weiß. Ja. Und auch, es ist richtig, ich lese auch immer interessante Studien oder Beobachtungen, dass angeblich Körperbewusstsein bei Jugendlichen ein zunehmend wichtiges Thema ist, dass die 15-, 16-Jährigen halt ins Fitnessstudio gehen, damit sie dort einen guten Körper halt haben.
Ja.
Auf der anderen Seite, die letzten Tage war jeden Tag im Stadionbad. man möge mir verzeihen, aber mir ekelt nur mehr von den Menschen dort. Ja. Es sind wirklich 90% schwer Übergewichtige.
Ja, ja.
Angeblich, offensichtlich gilt die Regel bei den jungen Mädels, je dicker, umso knapper der Bikini. Und ja, okay, jetzt bitte keine Bilder im Kopf entstehen lassen.
Nein, natürlich nicht. Denke nicht an den pinken Elefanten. Okay, passt.
Ja, es ist wirklich Katastrophe und es ist wirklich... Es ist zurzeit kursieren ohnehin wieder die Bilder so auf Facebook und Instagram sozusagen Aufnahmen von am Strand in den 80er Jahren und von heute. Und da merkt man eben, das hat sich wirklich, man in der Evolution sind 20, 30, 40 Jahre ja gar nichts. Ja. Aber was sich da getan hat in den sogenannten zivilisierten Ländern, das ist absolute Katastrophe. Ja. Und das ist ist ja nicht nur das Problem jetzt, sage ich mal, für den Spitzensport, dass sozusagen dem die Basis entzogen wird und die langfristige Perspektive also keine gute ist, sondern das ist also ein enormes gesellschaftspolitisches, gesundheitliches, letztlich auch sozialpolitisches Problem. Und ich sage immer, auch kein Wunder, es wird also jedes Leistungsdenken wird also den jungen Menschen irgendwie systematisch also ausgetrieben, weil das ist was Böses, so das ist alles Nivellierung nach unten, alles Gleichmacherei.
Oder es geht eben ins andere Extrem, also dieses Auseinander, Schwarz-Weiß, was du angesprochen hast, da bin ich komplett dabei, weil eben du hast die eine Bubble, die jedes Prozent rausholt und die jedes Gramm, was sie essen, abwiegen und wie viel Protein muss ich zu mir nehmen und wie oft gehe ich trainieren und ich muss mein Training optimieren und die schauen auch teilweise dementsprechend
die
aus. Natürlich noch verbessert dann durch die Instagram-Filter, wieder anderes Thema. Aber eben, die Zahlen lügen nicht. Steigende Übergewichts-, steigende Fettleibigkeitsraten. Also auch da wieder, bei so vielen Dingen, die man im Leben anschaut, hast du diese Extremen, die auseinandergehen. Extrem das oder extrem das. Ja.
Die Schüler lernen heute in der Schule, dreimal, wann der Hannibal mit seinen Elefanten die Alpen überquert hat, gemerkt habe ich es trotzdem nicht. Aber sie lernen eigentlich nie, warum man sich gesund ernähren sollte, warum man sich bewegen sollte.
Ja.
Das heißt, diese Kompetenzen fehlen einmal. Ja. Das heißt, das Know-how ist das eine und man kann nicht sagen, man kann es nicht alles aufs Elternhaus abschieben. Und wenn man es tut, muss ich bewusst sein, die meisten Kinder wachsen weitgehend ohne Elternhaus auf, weil beide Elternteile berufstätig sind. Und das sind also, die haben ihre Bezugsgruppen im gleichen Alter, haben in der Schule halt ihre Referenzpersonen, sage ich einmal.
Ja.
Und also die ganze Entwicklung, muss ich mal sagen, also so wie viele möchten also gerne nochmal jung sein und nochmal durchstarten, aber wenn ich mir das so anschaue, muss ich sagen, nein.
Also in der heutigen Zeit nochmal jung sein, sagst du?
Ich bin nicht sicher, ob ich das haben will.
Ja.
Und wenn, dann nicht in Österreich, sondern irgendwo weit weg.
Ja.
Ich erlebe es Gott sei Dank jedes Jahr, jetzt in Südafrika oder auch in Kenia. Da ist irgendwo, ich sage mal offen, das nennen wir Entwicklungsländer, aber in Wirklichkeit ist dort die Welt noch in Ordnung.
Mhm. Ja.
Ich habe zum Beispiel in Kenia, wo wirklich nach unseren Definitionen wirklich große Armut herrscht, nirgends so viele glückliche Kinder gesehen. Ja.
Vor allem, weil da jetzt auch mehr Aufschwung ist, oder?
Die stundenlang spielen glücklich mit einem kaputten Fahrradreifen zum Beispiel. Ja.
Aber ohne, dass gleichzeitig die Hälfte der Leute verhungern.
Dort hungert eigentlich niemand. Ja. Das hat jeder genug. Es ist niemand dem anderen was neidig, weil der andere hat auch nicht viel mehr. Dort vielleicht eine größere, schönere Lehmhütte, aber das ist es schon. Träumen dort, wo wir halt sind, in Eton zumindest, also natürlich vom Aufstieg irgendwo und indem sie irgendwo nach Europa kommen, dort einen Marathon laufen und Preisgeld gewinnen und sich statt der Lehmhütte vielleicht ein gemauertes Häuschen leisten können.
Ja.
Aber da, wenn man so viel unterwegs ist, und ich war die letzten Jahre ungefähr 2/3 des Jahres im Ausland, da sieht man einfach, dass sich also die Prioritäten dann halt verschieben und dass das, was wir hier leben und wonach wir hier streben, halt nur bedingt halt dann glücklich macht, offensichtlich.
Ja, noch mehr Geld, noch mehr Reichtum macht eindeutig nicht glücklich. Die Kurve flacht irgendwo ab und es ist wahrscheinlich sogar dieses Inverted U, also irgendwann geht es nach unten. Ja?
Absolut,
ich denke mir das oft, wenn ich
so wir haben ja schon in den USA, auch in Deutschland, zurückgehende Lebenserwartung und so weiter, weil also die Fortschritte der Medizin nicht mehr die Probleme kompensieren können, die durch einen Lebensstil verursacht werden, mit Fehlernährung und Mangelbewegung und dergleichen.
Halt aber gleichzeitig ist auch genau wie du sagst, also diese Entwicklungen, diese Veränderungen sind ja so rapide passiert, 20, 30, 40 Jahre und die Welt ist nicht wiedererkennbar.
Ja.
Und dann kann man natürlich sagen, wow, es geht alles den Bach runter, es wird alles immer schlimmer, aber genauso schnell wie es kommt, kann es ja auch wieder gehen und wer weiß, was in 10 Jahren ist oder wer weiß, ob wir nicht bald so einen Bodensatz erreichen, wo es einmal so kracht auf so vielen Ecken und Enden, dass es dann wieder besser weitergeht. Oder es hört auf für immer. Das weiß halt keiner.
Ja, das
aber
ist.
Bist du grundsätzlich pessimistisch oder optimistisch, wenn du so an die Zukunft
grundsätzlich denkst? Grundsätzlich optimistisch, aber Ja, also das mit dem, es muss was passieren, damit sich was verbessert,
ja.
Das ist eigentlich genau das, was im Sport auch war, auch wieder damit schließlich der Kreis jetzt Olympischen Spielen 2012, haben alle gesagt, okay, so, aber jetzt, Gott sei Dank, ist es so schlecht gegangen, weil spätestens jetzt wird auch die Politik und die Verbände werden merken, so geht es nicht weiter. Bis hin Sportfördersystem und so weiter. Was ist passiert? Es ist alles noch schlimmer geworden in Wirklichkeit. Es sind immer noch die gleichen handelnden Personen, die gleiche Freundelwirtschaft, die wir in Österreich haben, in den Verbänden selber, in den Institutionen, wo so Geld ohne Ende verschleudert wird. Und ich habe ein Buch auch darüber geschrieben, über das ganze Sportsystem in Österreich, also Sportland Österreich, Athletenabzockerallianzen, das war schon 2013. Es haben mich mehrere Leute angeregt, jetzt eine Neuauflage sozusagen zu starten, weil...
Ja, weil wahrscheinlich die Anzahl deiner Feinde schon wieder geschrumpft ist. Du musst dieses
Da mache ich mir keine Sorgen. Da bin ich mir zu ehrlich. Ja, eben auch mit dem Buch, wo ich zum Beispiel angesprochen habe, auch die Machenschaften jetzt beim ÖOC und die ganzen kriminellen Geschichten dort, auch wie sich dann ja später dann herauskristallisiert hat, hat dazu geführt, dass das auch der jetzt noch im Amt befindliche ÖOC-Generalsekretär beim ÖLV deponiert hat, der Lilger kriegt sicher nie wieder Akkreditierung für Olympische Spiele, egal wie viele Athleten der hat. Und hat darauf bestanden, dass ich ausgeladen werde aus Live-Diskussionen im Fernsehen, wo er auch dort war und solche Geschichten halt. Und auch schon seit 10 Jahren bin ich deswegen auch im Leichtathletikverband Persona non grata. Das heißt, ich bin nach Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes ausgeschlossen von Betreuungstätigkeiten bei internationalen Meisterschaften. Das heißt, ich darf meine Athleten zu internationalen Meisterschaften bringen. Das waren bisher über 30 Qualifikationen für Europameisterschaft, WM, Olympia. Aber ich darf nicht dort sozusagen vor Ort betreuen oder irgendwo jetzt sichtbar sein halt. Ja. Also gerade jetzt der Leichtathletikverband, wo ich jetzt doch letzten Tage gelesen habe, dass sie einen Sonderpreis vom Sportministerium bekommen haben für Good Governance, wo auch also ein wesentlicher Punkt war, sozusagen transparent und demokratische Entscheidungsfindungen und so weiter. Mhm. In Wirklichkeit ist es die ärgste Freundelwirtschaft und
wenn irgendjemand lustig,
kritische Töne anbringt, wird man also sofort
so Preise, Lobpreisungen, irgendwelche Sachen, die man sie bekommt und verliehen bekommt. Klingt von außen immer gut, aber es ist wie bei allem, oder? Du schaust hinter die Kulissen und weißt, was es dann tatsächlich bedeutet. Ja. Ich finde das so mega spannend, weil wenn man dich persönlich kennt, dann bist du einfach ein offener, meine Anglizismen tun mir leid, aber im Englischen gibt es in der Psychologie diese Big Five Personality Traits. Also das ist so eins der anerkanntesten oder eins der validiertesten Konzepte aus der Psychologie neben IQ, by the way, lustigerweise. Mhm. IQ und Big Five Personality Traits. Ja. Und eins dieser großen Traits ist Agreeableness. Und Agreeableness ist am Ende des Tages, wie sehr möchte man zurechtkommen mit anderen oder wie gern eckt man an, wie gern ist man auch einfach kontroversiell und kritisch und so. So, wenn man dich jetzt persönlich kennt, bist du unglaublich agreeable. Also zugänglich, empathisch und einfach freundlicher Typ, oder? Aber wenn man jetzt deine Repräsentation von Social Media, von Leuten, die dich eben nicht kennen und über dich gehört haben, hört, ist es genau das Gegenteil. Wie geht sich das aus? Wie kannst du Erzählungen so sein?
Es ist halt irgendwo eine Sonderstellung. Ich bin ja schon so lange im österreichischen Sport irgendwo auf verschiedenen Ebenen im Einsatz. Bin aber wahrscheinlich der Einzige, der im freiberuflich unabhängig also tätig ist. Ich bin also seit 2008 genau freiberuflich als Trainer tätig, davor also im Angestelltenverhältnis. Und deswegen bin ich von niemandem abhängig, bekomme auch nirgendwo irgendwelche Förderungen. Das heißt, es kann mir nirgendeine Förderung streichen. Und es ist auch interessant, dass ich bei jedem von mir depperten Posting auf Facebook oder sonst wo, da melden sich 3 andere Trainer, die ich gut kenne aus Österreich und gratulieren mir und schreiben mir noch zusätzliche Fakten und wenn ich dann sage, naja, warum schreibst du es mir? Ja, besser ist es, du deponierst das vielleicht, weiß nicht, beim Sportministerium oder bei deinem Verband oder sonst wo. Da kommt dann jemand, na, weißt du, ich kann das nicht machen, weil ich bin bei uns im Bundesland, da bin ich im Dachverband, bin ich da, weiß nicht, der Schriftführer oder so irgendwas oder ja, ich bekomme dort die Förderungen und darf nicht kritisieren. Und, also das ist ja eine Katastrophe halt. Also da herrschen ja Mundverbote und dergleichen. Ja. Und ich sage mal, okay, was soll's. Ja. Ich meine, ich bin 7-mal geklagt worden, 7-mal gewonnen.
Ja.
Hat immer teuer geändert für die anderen.
Ja.
Es ist nicht so weit wie beim Professor Franke, beim deutschen führenden Anti-Doping-Gegner. Der hat sich auch kein Blatt immer vor den Mund genommen. Ist leider voriges Jahr gestorben. Es war in Österreich, in Deutschland dafür der Anti-Doping-Experte und Anti-Doping-Kämpfer, sage ich einmal. Und der hat immer gesagt, angesprochen auf seine auf seine also geringe Zurückhaltung auch beim Finden von klaren Worten oder gesagt, ja, bis die Klagen zu mir kommen, bin ich schon gestorben, also ist mir wurscht. Ja.
Also, das ist wieder das Gute am Rechtssystem, oder? Manche Dinge brauchen schon Zeit, ja, haben Vorlaufzeit und bis es durch ist und so weiter.
Ja, genau. Ja. Das ist auch bei mir...
Macht dir das irgendwie Spaß oder ist es eher so, dass es deine moralische Verpflichtung ist, das Dinge aufzuzeigen?
Ist irgendwo so ein Gerechtigkeitsfanatismus, dass also mir dann einfach Unrecht einfach wahnsinnig weh und da kann ich mich einfach nicht beherrschen.
Ja.
Und da kämpfe ich drum. Ja.
Auch wenn es hart ist und
ja, nicht immer lustig. Ich habe auch mal überlegt, woher kommt das, weil mich andere schon darauf angesprochen haben. Ja, das war mal im Kindergarten eine Situation, wo da gab es eine Lügenglocke. Ja? Da hat irgendjemand was kaputt gemacht, ich glaube, irgendein Spielzeug ruiniert oder so. Ja. Ja, Kindergartentante, so, wer war das? Und irgendwer hat auf mich gezeigt, ja, der Willi war das. Ich war es aber nicht. Ja? Mhm. Da musste ich mich stellen unter diese Lügenglocke und dann hat die Glocke geläutet und das hat bewiesen, dass ich es war.
Okay.
Ja?
Wahnsinn. Lustig.
Damals natürlich konnte ich nicht ganz zusammenhängen.
Ja, genau. Ja, na klar, sicher.
Geprägt. Also ja, das, klar, ja, das war vielleicht jetzt war scherzhaft, aber
ja, halb dann scherzhaft.
Dann habe ich einiges erlebt, dann auch wie ich beim IMSB tätig war, ab 1990 und dort zuständig war für die Betreuung, sagen wir, der Austausch, Sportarten, Leistungsdiagnostik und mehr angefangen haben mit der ganzen Laktatdiagnostik und dergleichen. Mhm. Und das IMSB war ja damals auch für die Dopingkontrolle in Österreich zuständig, also einerseits für die Betreuung der Spitzensportler in sportwissenschaftlicher, trainingsmethodischer Hinsicht und andererseits auch kontrollieren, ob eh alles in Ordnung ist halt dabei. Mhm. Halt, ne? Ist natürlich ein klarer Interessenskonflikt. Mhm. Und damals gab es den großen Dopingskandal 1992, ein Jahr vor der WM in Stuttgart, genau wo unsere Sprintstaffel, Andi Berger und Co. alle vier dann positiv getestet wurden. Mhm. Und da war ja der damalige Leiter des IMSB, war gleichzeitig auch Co-Trainer von Andreas Berger, wurde zumindest, hat sich gerne als solchen bezeichnen lassen von den Medien. Das heißt, am Vormittag hat er ihn betreut beim Training quasi und in enger Zusammenarbeit mit dem Trainer Heimo Tiefenthaler, Religionslehrer, auch passend. Und am Nachmittag kam man halt die Dopingkontrolle natürlich, sehr überraschend natürlich und nie positiv. Und bei der allerersten Kontrolle durch das Ausland, unangekündigte Trainingskontrolle, alle vier gleich positiv auf Anabolika und überhaupt. Ja, und ich habe dann erlebt, wie das Ganze dann halt abgehandelt wurde, damals auch im IMSB. Also sozusagen die Gespräche und auch das Geständnis quasi des Andreas Berger, wo er dann gemeint hat, ja, der Anabolika hat natürlich, sein Trainer wusste nie was davon, das hat er ganz selbstständig gemacht und zwar hat er die Anabolika gekauft in Wien am Mexikoplatz bei fliegenden Händlern aus irgendwo aus Russland oder so. War natürlich sehr glaubwürdig und da habe ich mir schon gedacht, hey, was soll die ganze Scheiße da? Ja? Und das hat mich also so aufgeregt und bin also dann wirklich auch zum Süddeutsche Zeitung hat mich mal bezeichnet als Österreichs Anti-Doping-Kämpfer Nummer 1 und zum Anti-Doping-Aktivisten, also werden lassen, bin also damals ja auch bei einem großen Dopingskandal in Seefeld, ja, dann ja in zwei Wochen waren, glaube ich, fast 20 Fernseh-, Radio-Interviews und dergleichen. Also
war dir diese Rolle immer recht oder gab es schon Momente, wo du auch einmal kurz um dich geblickt hast und so, oha, was ist da jetzt eigentlich los? Jetzt bin ich plötzlich Österreichs Dopingkämpfer Nummer 1, will ich das überhaupt?
Ich habe eigentlich immer betrüblich gefunden, dass nicht andere, auch aus den Verbänden heraus und so weiter, irgendwo da also mitziehen und hat man dann halt immer wieder gemerkt, dass also gerade die Verbände einerseits, natürlich sagen sie, ja natürlich, sie sind ganz klar gegen Doping und so weiter, aber wenn sie mitbekommen haben, dass in ihren Reihen gedopt wird, das habe ich auch natürlich im Leichtathletikverband hautnah erlebt, dann hat man das, ich sage mal, positiv formuliert, noch irgendwie drüber hinweggesehen, geduldet, nicht zu sagen, gefördert, unterstützt.
Ja, und wenn es bei dir in deinen eigenen Reihen war, also Stichwort Pumper, dann war einfach die Sache, da wird nichts, also... Nur weil es in den eigenen Reihen oder mit einer nahen Person ist. Der moralische Anspruch steht hier weit über, das sind meine Leute und absolut, man wackelt
natürlich,
zusammen.
Absolut, natürlich. Und es ist halt, wenn man selber Sportler betreut, die auch zu Doping-Opfern werden, weil also vor ihnen dann Sportler kassiert sind, die sich dann feiern lassen als Helden, die ihnen Preisgelder wegnehmen, die ihnen Plätze beim Bundesheer zum Beispiel wegnehmen und Förderungen wegnehmen, Sporthilfe und so weiter, dann tut das halt schon wirklich weh. Und dann wird man halt also wirklich mit Herzblut zum Anti-Doping-Kämpfer und da gibt es also leider bei uns wenige.
Ja, aber du hast dich deiner Rolle nie geschämt, das ist das falsche Wort, aber du wolltest diese Rolle, also du hast sie akzeptiert und das ist Teil
ich
von dir.
Ich habe sie akzeptiert auch. Und auch in Kauf genommen, dass es natürlich Feinde schafft. Ja.
Und dass es Pro und Contra hat. Absolut, kannst du, bevor wir das Thema dann, und dann würde ich gerne in Richtung sportwissenschaftlich wieder gehen, kannst du grundsätzlich diese andere Seite von Leuten, die verdecken, die täuschen oder auch betrügen, kannst du die verstehen? Also im Sinne von, okay, es ist falsch, brauchen wir uns nicht drüber streiten und es ist verurteilenswert. Aber hey, ich kann deine Perspektive irgendwie einnehmen und wer weiß, ob ich nicht genau wie du gehandelt hätte, wenn ich in deinen Schuhen wäre, wenn ich aus deiner Vergangenheit hätte.
Also das letzte sicherlich nicht, einfach weil das eine Prinzipsache ist.
Ja, okay.
Aber verstehen im Sinne von, dass es im Spitzensport bei manchen einfach eine rationale Entscheidung ist, das ist nachvollziehbar, denn jeder, der zu dopen beginnt, steht ja vor der Entscheidung, okay, mache ich das nicht. Das passiert ja nicht zufällig, sondern der überlegt, okay, ich nehme das jetzt, weil damit wäre ich vielleicht statt nur dabei bei Olympia, vielleicht vorne um die Medaille mitkämpfen können oder jetzt national, meinen ersten österreichischen Meistertitel machen und ja, damit vielleicht eben zum Beispiel zum Bundesheer kommen, das ganze Fördersystem einmal hineinkommen. Und der Bernhard Kohl ist ja das beste Beispiel dafür und das sagt er auch, dass sich also natürlich Doping für ihn rein ökonomisch betrachtet ausgezahlt hat. Ja? Und es ist halt so, dass nachdem das Eigendoping in Österreich ja kein Strafrechtstatbestand ist, sondern nur wenn ich jemand anderen dope oder wenn mit dem Eigendoping jetzt wirklich ein Betrug im Sinne von Sportbetrug, also mit einem erheblichen Einkommensvorteil irgendwo halt verbunden ist, was der andere erst wieder nachweisen muss. Also de facto hat es eh noch nie gegeben, dass jemand wegen Sportbetrugs dann auch tatsächlich dann vor Gericht gekommen ist. Und das heißt, eine echte Strafe für Doper gibt es ja nicht. Ja? Das heißt, er wird also vielleicht dann mit Pech 2 Jahre oder 4 Jahre aus dem Verkehr gezogen.
Ja.
Da kann halt alles andere machen. Und dann geht es halt weiter und ja, der Bernhard Kohl hat sich natürlich mit seinem dritten Platz bei der Tour de France und Gewinn des Bergtrikots einen Namen gemacht, hat damals natürlich sehr, sehr gut verdient und mit dem Namen, den er sich da gemacht hat, ja, hat er später auch geschafft, natürlich jetzt auch sein Sportgeschäft da hochzuziehen und ist dann immer noch gefragter Kommentator in diversen Tageszeitungen gewesen.
Manchen wird ganz gut verziehen, oder?
Experte,
manchen Leuten
wird
sehr gut und sehr schnell verziehen.
Das ist schon auch ein österreichisches Spezifikum. Also das wäre zum Beispiel in skandinavischen Ländern undenkbar. Ja. Also wir haben ja auch in Österreich, das ist manchen auch nicht mehr bewusst, aber Österreich hat irgendwo eine Vorreiterrolle auch. Wir hatten immerhin als einziges Land der Welt hatten wir einen wegen Dopings lebenslänglich gesperrten Athleten als Sportsprecher einer Partei im Parlament sitzen. Ja? Den Elmar Lichtenegger. Ne?
Okay.
Und ja, hat mich schon woanders ja zitiert, Susanne Pumper wegen Dopings erwischt. Ihre Strafe war, sie wurde zur Präsidentin des Vereins, des Sportvereins, wo sie tätig war. Und das, ja. Und andere verlegen sich aufs Betreuen von Athleten mit ihrem Namen, das sie sich gemacht haben, obwohl das eigentlich auch ganz klar wiederum ein Verstoß gegen die Dopingbestimmungen ist, aber auch die nationalen Anti-Doping-Agentur, auch die internationalen Agenturen sehen da offensichtlich wohlwollend darüber hinweg.
Ja. Und ja, es ist ja auch irgendwie ein schwieriger Balanceakt, nur weil wir klar sagen können, sowas wollen wir nicht, es gibt Regeln dagegen, alles gut. Wir müssen uns ja als Gesellschaft Gedanken darüber machen, wollen wir sowas, wollen wir es nicht? Nein, wir wollen es nicht.
Ja.
Aber am Ende des Tages sind es Einzelschicksale mit Einzelmenschen und es ist ja auch irgendwo gut, dass es das Prinzip des Vergessens und Verzeihens gibt. Weil stell dir vor, alles, was du jemals in deinem Leben falsch machst, was ja manchmal auch einfach seine Gründe haben kann, auch wenn es nicht gut ist, stell dir vor, das wird dir alles bis zum Tag des jüngsten Gerichts nachgehalten.
Also da bin ich auch ganz bei dir, man muss wirklich die Einzelfälle genau betrachten. Und es ist auch das Strafausmaß, ist meines Erachtens nicht angemessen, weil es also kaum einen Unterschied macht, ob jetzt der 16-Jährige, der krank ist und von seiner Oma irgendein Nasenspray bekommt, der vielleicht auf der Doppelliste steht, der nicht einmal wirklich einen Leistungssport macht, aber zum Beispiel bei österreichischen Juniorenmeisterschaften startet, der kann dort eine Kontrolle haben und kann dort positiv getestet werden. Ja? Und der bekommt im Prinzip die gleichen Sanktionen wie ein Spitzensportler, der Millionen verdient damit, mit seinem Doping, dem passiert auch nicht mehr und das passt einfach nicht zusammen. Ja. Und auch eben, es gilt zwar der Grundsatz der Strict Liability, das heißt, jeder Sportler ist wirklich dafür verantwortlich, was in seinem Körper auch gefunden wird an verbotenen Substanzen und unabhängig davon, ob es jetzt Absicht war, ob ein anderer das ins Essen gemischt hat, rein theoretisch, also nicht davon mitbekommen hat, oder auch ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel war, die Konsequenzen sind die gleichen. Ja.
Ja.
Oder auch jetzt, es gibt ja gerade wieder so einen aktuellen Fall im Laufbereich, wo jetzt die Siegerin des Wien-Marathons gerade, gibt es gerade ein Verfahren wegen Meldepflichtverstoßes. Ja? Also es ist ja so, dass Spitzensportler, die in diesem Testpool drinnen sein und die haben diese Whereabouts-Informationen, das heißt, die müssen für jeden Tag nicht nur angeben, wo sie sind, sondern auch einen Timeslot von einer Stunde, wo sie wirklich erreichbar sind. Ja. Und das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Und dazu kommt, dass das System selber, einfach die Software, ist einfach eine Katastrophe. Das ist wie ein DOS-Programm der 90er Jahre. Ja. Von der Benutzerfreundlichkeit her und wahnsinnig fehlerhaft. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Okay. Und ich verstehe nicht, dass sich die Sportler das überhaupt gefallen lassen. Ja. Ja. Und da passiert es, und es sind manche Dinge gar nicht ganz klar geregelt. Ja. Wir hatten selber so einen Fall, Anreise zu einer Europameisterschaft mit einem Flug, der um 2 in der Früh wegging. Das kannst du nicht jetzt wirklich regelkonform eigentlich eintragen. Ja. Mhm. Mit der Teststunde. Ja. Und da kommt es also wirklich, wirklich, auch wenn man sich wirklich bemüht, ja, kann es einfach dazu kommen, dass man etwas nicht falsch, dass man etwas falsch also einträgt, nicht ganz regelkonform. Ja. Und wenn das halt dreimal passiert innerhalb von 12 Monaten, würde es die gleichen Konsequenzen haben wie jemand, der sich bewusst jetzt Epo spritzt, Anabolika verabreicht und so weiter. Ja. Deswegen ist und das passt gut, einfach nicht zusammen. Erstens vom Vergehen her selber. Und zum Zweiten muss man halt auch immer beurteilen, wie geht der erwischte Doper, der gesperrte Doper, später dann auch mit seinem eigenen Fall um. Mhm. Das heißt, ist er wirklich bereit, jetzt Hintermänner sozusagen zu nennen? Ja? Die Strukturen, die meistens im Hintergrund tätig sind. Beim Spitzensport macht es kaum jemand für sich alleine. Ein Spitzensportler kauft nicht im Internet irgendwas, eine Substanz, verabreicht sich selber, sagt seinem Trainer nichts und macht es heimlich. Ja. Das ist im Hobbysport, aber das ist eher ein psychologisches Problem. Ja. Ne? Aber im Spitzensport, da stehen ja Strukturen dahinter, Ärzte, Manager und dergleichen. Und die kommen normalerweise immer ungeschoren davon und verdienen auch Schweinegeld dann auch damit. Ja. Also da kenne ich Sportmanager, die wirklich ihre Villen in Dubai und so weiter gebaut haben mit dem Geld, dass sie das mit gedopten so Sportlern gemacht haben.
Also irgendwann, wenn
es
wirklich komplett wurscht ist, dann schreibst du noch dein letztes Buch oder was immer für ein Medium das dann sein wird in 5 bis 10 Jahren. Ja. Und da wird dann einfach nur, also da Gnade dann
Das habe ich mir auch schon öfter gedacht.
Oder also, es wird eine Netflix-Verfilmung sein.
Da gäbe es wirklich sehr, sehr viele Geschichten. Also da wird es in manchen Verbänden auch in Österreich
wir holen uns Stein James Cameron und machen da was Tolles draus. Ja. Da ist der übelste Skandal dann ein Scheiß dagegen.
Ja, das Doping ja nur ein Thema ist, das auch die Verbände betrifft. Das geht ja dann auch viel, viel weitreichender. Also dieses österreichische Spezifikum an Freundelwirtschaft, Ungerechtigkeit und so. Und ich erlebe das, ich dachte, schlimmer als im Leichtathletikverband geht es nicht mehr. Aber der Triathlon-Verband hat mich hier eines Besseres oder Schlechteren belehrt.
Das ist ja unsere wunderschöne, also tolle Sportart Triathlon.
Also das ist wirklich die Katastrophe, wie dilettantisch da auf der einen Seite gehandelt wird, wie empathielos und energielos und wo wirklich, ich sage mal, auch jetzt auf Trainingskursen des Verbandes wird dilettantischer trainiert als jeder Hobby-Triathlet, jeder Age-Gruppe. Ja. Da heißt es halt, die Mädels, die, wie gesagt, also national dem Kaderathleten sind, die im Olympia-Qualifikation kämpfen, heißt dann, ihr fahrt halt irgendwie mit bei den Burschen im Windschatten, im Rall, geht schon irgendwo halt. Ja. Also da gibt es keine Leistungsdiagnostik, gar nichts. Ja. Und da muss ich sagen, da bewundere ich wirklich die österreichischen Sportler, die trotz dieser Systeme eben den Weg an die Spitze auch an die Olympischen Spiele schaffen. Und wenn sie dort stehen, muss man sich auch als Zuschauer und als Sportinteressierte immer bewusst sein, dass also die Österreicher, und das kann ich wirklich garantieren, wirklich mit schlechteren Voraussetzungen, schlechteren Rahmenbedingungen als fast alle anderen Länder weltweit dort am Start stehen.
Also quasi die österreichischen Profis, sie trotzen dem System so und schaffen es dann selber durch Herzblut und Engagement, ihr eigenes System
also wegen, trotzdem wegen des Verbandes ist kaum noch ein Sportler in Österreich jetzt Weltklasse geworden, sondern eigentlich trotz des
Verbandes. Ja. Wahnsinnig lustig. Ja, aber weißt du, wo Licht ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist, ist Licht und alles Positive hat seine Nachteile. Ja. Wir sind, keine Ahnung, was weiß ich denn schon vom Leben, aber wir sind ein unglaublich reiches Land, wir haben unglaubliche Lebensstandards. Irgendwas muss dann quasi falsch laufen, oder? Vielleicht geht es uns allen auch so gut, dass wir das dann einfach dulden. Oh, es gibt im System Fehler, es gibt komische Leute im Verbandswesen und so weiter, an allen Ecken und Enden in der Politik, im Sport. Und es geht uns so gut und es ist okay. Und in anderen Ländern, da ist das so, hey, wir kämpfen um unsere Ressourcen, wir haben nicht alles, wir können uns das gar nicht leisten, wir dulden das nicht. Ja. Ich als Mensch dulde nicht, dass ich sowas sehe. Und hier in Österreich bist du halt einer der wenigen, dem das gegen den Strich geht und der dann auch was sagt. Ja. Weißt du, was ich meine?
Und weil du sagst, eben, uns geht es so gut, warum ist dann im Sport nicht besser? Da ist auch wieder die Frage, ist es trotz oder wegen? Wenn heute Wenn du als 18-19-Jähriger am Sprung dazu stehst, jetzt in Österreich zu den Besten zu gehören, ja, zum Beispiel im Triathlon, da brauche ich dir nicht sagen, wie viel man dafür aufwenden muss, wie viele Stunden man Training braucht, was sonst noch alles dazugehört, was man auch kostenmäßig investieren muss für Wettkampftrainingslagerreisen. Und es steht halt, du stehst dann vor der Entscheidung, okay, widme ich die Zeit im Studium, dass ich vorankomme, meiner beruflichen Entwicklung, oder setze jetzt voll auf die Karte Sport. Ja. So, und wenn ich sage, na, eigentlich, der Sport interessiert mich nicht mehr, was passiert, gar nichts passiert. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Auch wenn ich mich sozusagen gegen den Sport seinerzeit entschieden hätte, würde ich heute viel besser verdienen, hätte irgendwo wahrscheinlich ein Villa im Grünen.
Aber du lässt dich zu glücklich. Das kann ich dir fast garantieren.
Also. Ja, möglicherweise, genau. Ja, und ein Sportler, der es nicht schafft in Österreich, dem passiert nichts. Ganz im Gegenteil. Ja. Dem geht es meistens besser, wenn er keinen Sport betreibt.
Es gibt nicht umsonst diese unglaubliche Korrelation zwischen wahren Koryphäen, den wahren Champions unserer Zeit und einer harten Kindheit.
Ja,
also so wenn ist du, es. Oder? Es gibt es ja eindeutig.
Ja, eben Wohlstandsverweichlichung kann man, glaube ich, irgendwo so ein bisschen zusammenfassen, ist natürlich etwas, was nicht unbedingt jetzt beste Voraussetzungen für einen Spitzensport halt liefert.
Und das ist dann auch einfach, wie es ist, oder? Ich meine, im Leben, man kann nicht alles haben. Das ist auch wieder so ein Übel unserer heutigen Zeit und dieses amerikanische Mindset. Du kannst alles haben, wenn du nur hart genug kämpfst.
Ja.
Ich glaube, es gibt im Leben manchmal einfach Trade-offs.
Absolut.
Und wenn du eine unglaublich reiche, wohlhabende Gesellschaft hast, dann hast du vielleicht manche anderen Dinge einfach nicht und kann man im Leben alles haben? Ich weiß es nicht. Sprechen wir kurz über Trainings- und Sportwissenschaften. Ja. Du hast ja geredet, dass du dich in gewisse Kurse reingeschummelt hast damals und dir die Rosinen rausgepickt hast und so. Und mir selber ist, als ich nach meinem Wirtschaftsstudium dann eben nochmal auf der FH war, Sportwissenschaften im Master gemacht habe, mir ist vorgekommen, Quereinsteiger, also ich nehme mich jetzt selber mal raus, weil was kann ich über mich reden, aber Quereinsteiger, die haben irgendwie mehr drauf, die sind interessierter, die haben mehr Leidenschaft als die, die jetzt schon vom Bachelor kommen und einfach direkt nach der Matura, Spovi und dann in den Master gekommen sind.
Ja.
Und du bist ja auch anscheinend auch so einer, okay, grundsätzlich Wirtschaft und du hast dir die, du bist mit Herzblut, hast dir die gewissen Dinge rausgesucht.
Ja.
Hast du dieselbe Beobachtung gemacht, dass wenn man einfach, ich weiß nicht, was ich studieren soll, ich studiere halt einmal Sport, versus ich mache eigentlich was ganz anderes, aber es interessiert mich so sehr, ich bin Quereinsteiger, dass die einfach ein bisschen mehr drauf haben, weißt du, was ich meine?
Ja, absolut, und ich muss auch sagen, wenn mich heute jemand fragt, welche Ausbildung mir am meisten geholfen hat jetzt in meiner täglichen Trainertätigkeit, dann sage ich, es ist das WU-Studium gewesen, Managementfunktionen, das Umgehen mit knappen Ressourcen, wesentlich mehr gebracht. Das andere, okay, das ist Handwerkszeug, Trainerausbildungen. Mein Sportstudium, das geht sowieso komplett an der Praxis vorbei heute. Bei uns zumindest.
Ja, mal weniger,
Ja, das ist Katastrophe. Ja, und das ist ja einerseits, es ist bei den Trainern so, die oft aus ganz anderen Bereichen kommen. Und es ist ja eigentlich auch bei den Sportlern nicht viel anders heute. Also, wenn ich mir anschaue, ich werde sicherlich keinen Namen nennen, aber auch jetzt im Triathlonverband, was da hochgejubelt wird an Nachwuchsathleten, Schülerathleten, Jugendathleten, die irgendwelche Jugend-Europameisterschaften fahren und da, weiß nicht, irgendwelche Medaillen machen, von 10, 17, 18-Jährigen schaffen es 0 bis 1 dann in die allgemeine Klasse, an die Spitze. Ja. Und das ist, wenn man sich anschaut, jetzt zum Beispiel bei den Frauen in Österreich, eben Lisa Bertra, Julia Hauser, auch Tanja Strohschneider, die schauen sich schon gegenseitig an und wundern sich, ja, was ist jetzt? Jetzt sind wir immer noch da. Warum kommt da endlich wer nach? Ja, und es kommt nichts. Ja.
Überall anders überholen die Jungen links und rechts.
Ja, das ist Wahnsinn. Keiner schafft es irgendwo. Und da muss ich doch auch als Verband einmal das ganze Fördersystem und das Hochjubeln der Leistung von 16-Jährigen, die einfach nicht altersadäquat trainieren in Wirklichkeit, einmal hinterfragen. Ja?
Ja.
Oder die einfach so solche Schwächen haben, vor allem jetzt im Laufbereich, dass es halt nie was wird.
Aber sollte es sich trotzdem diese kleinen Zellen geben, so wie wir vorher geredet haben, am Verband vorbei, gar nie in einem Verband drin gewesen? Weil das Wissen ist ja demokratisiert, Testmöglichkeiten sind demokratisiert, wobei auf dem Olaf Alexander Buh würde ich auch noch kurz zu sprechen kommen, der so wissenschaftlich sind, am Ende des Tages ja selber sagt, eine Stoppuhr und eine Meterangabe.
Genau.
Mehr brauchst nicht, um Weltmeister zu fabrizieren. Und ich finde das so eine tolle Aussage. Wo sind die kleinen Zellen? Wo sind die ganzen kleinen Zellen? Weil es ist ja alles
so. Wenn ich das über die Jahre beobachte, es gibt halt immer, das ist in der Leichtathletik genauso wie im Triathlon, es gibt halt einzelne Vereine, wo halt einzelne, meistens Eltern oder irgendein Nachwuchstrainer wirklich sich da wirklich voll reinhaut mit Feuereifer und dieses eigene Funkeln in den Augen auch überträgt, also auch auf die Kinder halt. Und wo halt dann wirklich zumindest eine gute Basis einer Pyramide entsteht. Ob das jetzt bei Trikagranis oder bei den Sportsmarkes oder bei den Reds in Amstetten oder was. Da wird schon gut gearbeitet halt. Ja. Also ist halt immer der nächste Schritt halt dann, ja, vom Jugend-Junioren-Bereich dann in die allgemeine Klasse.
Und auch diesen Triathlon
ist halt extrem, weil das halt so aufwendig ist. Ja. Irgendwann stehst du vor der Entscheidung, ganz oder gar nicht.
Ja. Und auch Jahr für Jahr dieses Opfer und Investment bringen, weil machen wir uns nichts vor. Wer will denn, also man träumt wahrscheinlich davon, von den Leistungen und Olympiastart, aber dann würde man vielleicht mal einen Tag, eine Woche, einen Monat, so ein Leben so eines Athleten mitbegleiten und man würde wahrscheinlich schnell draufkommen, oh mein Gott, ich glaube nicht, dass ich das will. Ja. Und wer hat denn diesen Biss noch ins Letzte? Weil wenn man dann wieder einem Christian Blumenfeld zuhört, und du hast ja vorher gesagt, du hast ihn auch mal persönlich getroffen, ich noch nicht, aber der blutet ja Leidenschaft. Also bei dem ist ja im Gehirn anscheinend als Kind irgendwas durchgebrannt. Christian Blumenfeld hast du ja auch persönlich getroffen, wie sind die? Was ist dir aufgefallen?
Ganz normal, ja. Es ist halt diese Leute irgendwie, die verstrahlen irgendwie schon eine ganz besondere Aura halt, Also wenn die den Raum betreten oder halt im Lokal an den Tisch sitzen, dann ist irgendwo, natürlich bei den anderen, ist es aufgrund der Person oder aufgrund der Erfolge irgendwo eine Ausstrahlung da, die in einem gewissen Band zieht, sage ich einmal halt, Und das ist genauso wie Eliud Kipchoge halt, Also wenn da...
Den hast du auch mal persönlich?
Ja, getroffen? Mit dem waren wir laufen,
Wahnsinn.
Alles, ja.
Wahnsinn, ja.
Und wenn Eliud Kipchoge, da ist gekommen, wir haben uns dort getroffen, da im Wald, in Kenia, auf eine Runde, und er ist gekommen in einer Gruppe von 20 Kenianern, aber irgendwie, obwohl er so ziemlich der Kleinste war von der ganzen Gruppe, hat irgendwo seine Ausstrahlung, es wäre doppelt so groß.
Aber ist der nicht nochmal eine ganz andere Liga? Also wenn man Interviews von dem anschaut, dann merkst du, es ist ja eine andere Kategorie Mensch irgendwie auch an Weitblick, an Weisheit fast schon, die ausstrahlt, neben dem Sportlichen.
Ja, natürlich. Also, und es ist natürlich schon etwas, was die, es gibt bei den Kenianern, ich habe das ja oft erlebt, ich war insgesamt ungefähr ein halbes Jahr in Eton. Da sind hunderte Läufer irgendwo auf einem sehr ähnlichen Leistungsniveau. Sagen wir Halbmarathon von 58 Minuten bis 62 Minuten so ungefähr. Aber es schaffen halt nur zufällig oder auch nicht ganz, ganz wenige überhaupt den Sprung, dass sie von irgendwelchen Managern rekrutiert werden, dann nach Europa oder USA gebracht werden, dort rennen laufen, dort Geld verdienen und so weiter. Ja, und da gehört natürlich auch dazu, gewisse Bildung ganz einfach auch, dass die Leute müssen auch mit Internet und solchen Dingen ganz einfach umgehen können halt, Sonst ist der Kontakt einfach nicht da und müssen auch lernen, was nicht unbedingt jetzt der Lebensweise und der Kultur entspricht, wirklich diese strukturierte Vorgangsweise, Und da geht es halt nicht, dass man sagt, okay, man trifft einander bei Sonnenaufgang auf dem Hügel da hinten, sondern da heißt es halt um 6.45 Uhr.
Also viel schöner und romantischer.
Ja, genau. Also. Ja, aber so ist das halt auch, Das heißt, da müssen schon bereit sein, auch gewisserweise unser auch Denken irgendwo auch zu übernehmen heute, halt, unsere Lebensweise, unsere Strukturen, sonst schaffen die
ist
das nicht.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder
das ist egal. Ja, das könnte man diskutieren halt. Aber die überlegen halt, okay, wenn ich halt aus meinem Leben wirklich was signifikant verbessern möchte, dann muss ich halt schneller laufen als die anderen, und das müssten andere auch merken, auch mitbekommen. Und es ist ja, im Moment entwickelt sich das alles in die Richtung, dass wie generell jetzt im Sport, gerade in der Leichtathletik und im Triathlon, eigentlich im Moment eine massive Wegentwicklung eigentlich von den Verbänden hin zu privaten Rennserien. Triathlon ganz extrem,
T100,
schon Ironman eigentlich, ne? Stimmt, Challenge, sind alles private Rennserien. Ja. Dort gibt es das Preisgeld, während der internationale Triathlonverband und auch die nationalen Verbände eigentlich am Aussterben sind oder einfach auf Bedeutung verlieren, die eigentlich ihre einzige Existenzberechtigung nur davon ableiten, dass sie sozusagen das Monopol haben, Leute zu Olympischen Spielen zu schicken. Das ist das Einzige. Sonst braucht die eigentlich keiner.
Was halten wir jetzt davon? Weil am Ende des Tages ist es halt einfach ein freier Marktmechanismus, der seinen Lauf nimmt, oder? Das ist ja quasi jetzt einfach freier Markt, wo du sagst...
Okay. Man kann das natürlich auch von mehreren Seiten sehen, wenn es darum geht, dass die Athleten, die wirklich sich tagtäglich den Arsch aufreißen im Training und das über viele Jahre hindurch und versuchen auch irgendwo auch nicht nur hineinzuzahlen, sondern auch vielleicht einmal ein bisschen was dafür bekommen, im Sinne von Preisgeldern, Antrittsgeldern, letztlich auch Sponsoren, dann ist das eine gute Entwicklung. Und wir haben es in der Leichtathletik, du warst selber dabei jetzt am Samstag, das Meeting, Meeting am LAZ, das war das mit Abstand beste Laufmeeting, was es je in der österreichischen Geschichte des Sports gegeben
hat. Ein paar
hat,
Aufsteller, ja. Und da sind die Superlativen und plötzlich.
Ja, da sind die Superlativen durchaus angebracht. Wir hatten da die schnellste Laufzeit über 5000 Meter bei Männern und Frauen, was je gelaufen wurde in Österreich. Das Ganze ist ein bisschen untergegangen sogar. Und im Triathlon entwickelt sich das sehr ähnlich heute. Mhm. Das heißt, die Verbände sollten sich schon Gedanken machen. Es braucht es in Wirklichkeit keiner mehr halt. Ja.
Wobei, da würde ich dir auch gerne kurz meine Gedanken teilen zu der Tracknet, die du ja jetzt angesprochen hast. Ich habe mir auch in dem Moment gedacht, als ich dann dort gestanden bin und nach so ein paar Minuten herumgeschaut habe, ich habe mir gedacht, einerseits ist es das Coolste und das Schrecklichste, was gleichzeitig passieren kann. Weil einerseits hat man einfach eine Laufbahn genommen, die ja ein bisschen langweilig ist. Und wer mag denn schon joggen? Niemand mag joggen. Wobei Laufen natürlich die natürlichste und schönste Bewegung für uns Menschen ist. Und die haben einfach ein Spektakel draus gemacht. Es war einfach cool. Es hat sich cool angefühlt, dort zu stehen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wow, jetzt haben wir es schon geschafft, diesen langweiligen, puren Laufsport auch so zu überkommerzialisieren. Und es ist einerseits so toll gewesen, da zu stehen und es war ein tolles Flair und gleichzeitig war dieses Gefühl von,
es
ist jetzt auch schon überkandidiert.
Ja, weißt du, schon, aber es war doch irgendwo die perfekte Kombination, weil die Leistung absolut im Vordergrund stand und man hat alles getan, damit die Athleten auch wirklich die beste Leistung abliefern können. Ja. Zum Beispiel dieses Lichtpacer-System, das hat On voriges Jahr das erste Mal, glaube ich, in Österreich in Einsatz gebracht und jetzt also wieder. Ja. Und das spricht sich natürlich herum und deswegen kommen auch die Athleten nach Wien und die Startfelder waren in Kürze so voll, wirklich mit besten Athleten der Welt, die hier Olympia-Limits gelaufen sind und dergleichen. Also
absolut
das toll, war also nicht jetzt nur Spektakel mit null Leistung, sondern es war super Spektakel mit super Leistung. Ja?
Absolut.
Das heißt, es lässt sich
aber super Leistung kombinieren. Hin und her, das ist halt nicht mehr, wir treffen uns beim Sonnenaufgang am Hügel und laufen durch den Wald, weißt du? Ja. Das ist halt schon dieses extrem Kommerzialisierte und so ist die Welt halt und okay. Aber weißt du, was ich meine? Selbst mir als relativ jungen
Menschen. Aber gerade im Laufbereich, das sehen wir ja, dass wir auch die Sportarten nicht alle in einen Topf haben können. Mhm. Wenn da jetzt irgendein Hobbyläufer hinkommt, der das zufällig erfahren hat, dass es stattfindet und schaut sich das an, da hat man gesehen, die Leute sind wirklich begeistert. Das stimmt, und wenn es die Leute jetzt, wie so schön heißt, inspiriert, selber Sport zu betreiben, selber was zu bewegen und vielleicht nächstes Jahr in einem der Läufe dazu sogar mitzulaufen, ist es wunderbar Schönes. Ja? Das ist übrigens für mich auch ein Punkt, den man bei der Sportförderung berücksichtigen müsste, welche Vorbildwirkung jetzt eine Sportart hat. Ja? Weil, sage ich jetzt, wenn ich aus der Leichtathletik komme, sage ich mal, warum sollte man einen Diskuswerfer in dem Ausmaß fördern? Der bewegt keine Massen. Ja? Das ist einfach ein sage ich mal, könnte man so formulieren, ein egoistisches Vorzeigeprojekt des Leichtathletikverbandes, wo man zeigt, dass man in einer extremen Nische, in einer Sportart, die ein paar hundert Menschen auf der Welt ernsthaft betreiben.
Wirkung, wie natürlich Laufen
und allein wie kann man da mit Einsatz aller Mittel halt irgendwann an die Spitze kommen? Ja? Mit wirklich irrsinniger Unterstützung von staatlicher Seite, also mit viel Steuergeld und dergleichen mehr halt. Ja? Ja. Nur, natürlich bringt das super Leistung an Lukas Weiß-Heiding, aber wenn der jetzt eine Medaille jetzt wieder in Paris wirft, er wird deswegen keine Leute zum Sport bewegen. Ja? Und selbst wenn ein paar drei Diskuswerfer deswegen zum Diskuswerfen anfangen, welche gesellschaftliche Relevanz hat das?
Die zumindest
das ist im Laufen oder im Triathlon was ganz anderes. Ja, das bewegt die Massen. Ja? Und auch ein Jan Ullrich, der als Gedopter natürlich zu Fall gekommen ist, der hat so einen unglaublichen Radsportboom in Deutschland ausgelöst, der heute noch anhält in Wirklichkeit. Ja.
Ja, genau, das heißt, wie ein Armstrong in Amerika.
So ist
Bestehst du zu den beiden Charakteren? Also beide verurteilt unglaublich. Jan Ullrich, ja, so spannende Geschichte und dieses Schicksal. Der Armstrong, der ja, nachdem er dann doch wieder ein bisschen aus der Versenkung aufgetaucht ist, mit seinem Podcast und so, irgendwie auch ein bisschen geläutert wieder dasteht.
Ja.
Du persönlich, also diese beiden Charaktere?
Ja, es ist auch, wie wir vorher schon gesagt haben, ist immer die Frage, wie geht jemand um damit? Ich meine, es hat lange gedauert, aber Jan Ullrich jetzt schon langsam die letzten Monate in ein paar so Talkshows und so, hat er halt ein bisschen so tatsächlich ausgepackt, was eh alle gewusst haben. Also, und man, seine Lebensgeschichte ist ja, der war ja wirklich tief unten mit Alkohol und Drogen und allem, was dazugehört. Also das echt ganz, ganz tief gefallen halt, war hochgejubelt, ganz tief gefallen. Und insgesamt hat er sozusagen für den Sport oder für die Gesellschaft sogar eigentlich sehr viel Positives bewirkt. Ja. Man, dass es mit Doping passiert ist und dass die sagen, okay, wir haben nichts anderes gemacht als wahrscheinlich 95% damals im Feld der Tour de France auch. Das mag für damalige Verhältnisse auch tatsächlich so gewesen sein. Ja. Also ist halt schon auch ein bisschen willkürlich, dass man die halt herausgegriffen hat.
Aber Armstrong auch eine
ja, Sicht, Armstrong oder? Ein bisschen differenzierter, weil es einfach für mich kein Sympathieträger halt ist. Okay, ja. Der zwar einerseits versucht hat, und das ist natürlich klassisch amerikanisches Marketing, so mit ein bisschen so einem Charity-Aspekt, mit seiner Livestrong-Stiftung, glaube ich, war das, ja.
Genau,
da viel Geld zu generieren und sozusagen den positiven Buben zu spielen, dann auch mit seinen Hodenkrebs und den ganzen Behandlungen und so weiter, die auch ermöglicht haben, da Testosteron natürlich extern zuzuführen, was ihm dann wahrscheinlich auch viel geholfen hat. Also das ist ein
aber als Charakter ist er jetzt einfach nicht so sympathisch.
Ich kenne ihn nicht persönlich, ja. Ich kenne auch nicht den Medien. Und so was halt andere berichten, sagen wir, welches in Anführungszeichen Arschloch wer auch innerhalb war innerhalb des Pelotons, das war bei einem Pantani nicht und bei einem Ulrich auch nicht.
Ja. Er sagt selber über sich, er war schon ziemlich. Er war schon
ziemlich. Ja, aber ist vielleicht auch notwendig und man muss uns, wir müssen uns auch im Klaren sein, ja. Ein Leistungssportler unterscheidet sich nicht nur in physiologischer Hinsicht von der breiten Masse, sondern ist auch in psychologischer Hinsicht ein absoluter Ausreißer. Ja. Im Prinzip musst du krankhafter Egoist und Narzisst sein, ja. Wenn du im Sport, wenn das für dich das Geilste ist, dass du da oben am Stockerl stehst halt, ja.
Und, so ein Kipchoge vielleicht wieder ausgenommen, oder? Weil der strahlt so eine buddhistische Ruhe aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung von außen, aber
was weiß reinschauen ich kann man die Menschen nicht wirklich, aber,
nein, das stimmt.
Aber es ist, also. Pflegeleichte Spitzensportler, die es wirklich so angepasst sind, dass es funktioniert halt nicht.
Und
wenn dann ist gespielt, dann geben sie halt in den Medien halt ein nettes Interview, um irgendwo den netten Buben zu geben, aber in Wirklichkeit sind es auch die krassen Arschlöcher, sag ich mal, im sozialen Kontext.
Genau wie du sagst, nicht nur physiologische, sondern psychologische Ausreißer auch und wahrscheinlich wäre man nicht gern in den Schuhen von denen. Ja? Zum Beispiel, das ist jetzt wieder ein komplett random Beispiel, aber es geht in dieselbe Kerbe. Ein Elon Musk sagt ja auch, niemand will das Leben haben, was ich habe. Niemand will diesen Geist haben, den ich habe, der die ganze Zeit rennt, der die ganze Zeit auf 180.000 ist. Ja, ich habe Erfolg, ich habe Geld, ich mache tolle Dinge. Niemand will so leben wie ich. Und ich denke mir oft, das ist wahrscheinlich bei so vielen tollen Spitzensportlern ähnlich. Wahrscheinlich wollen wir gar nicht ungefähr. Und dann, außer vielleicht eben wieder ein Blumenfeld und ein Pogacar, weil die haben irgendwie einfach eine gewisse Lockerheit und selbst das wahrscheinlich nicht. Eine letzte Sache zu dem Doping-Ding jetzt doch noch, weil es mir jetzt Gott sei Dank noch eingefallen ist. Hast du von den Enhanced Games gehört?
Ja,
die ja jetzt eventuell Ende 2025 stattfinden sollen.
Ja.
Quasi Kurzfassung Olympia, nur gedopt. Ja. Private Veranstaltung.
Ja.
Was halten wir davon?
Ja, Katastrophe.
Katastrophe?
Ich glaube, es wird auch nichts werden. Ja. Weil welche Sportler werden daran teilnehmen? Ja. Vielleicht die heute halt irgendwo beim normalen Olympischen Spielen irgendwo knapp gescheitert sind und dort vielleicht nur fürs Geld halt machen. Aber
und die zahlen hohe Preisgelder, wenn ein Rekord, der gebrochen wird, 1 Million, habe ich gehört.
Ja, auf der anderen Seite, es entstehen jetzt zum Beispiel gerade in der Leichtathletik, gerade die letzten Tage wurden wieder neue Wettkampfformate angekündigt mit ähnlichen Preisgeldern. Ja.
Okay.
Auch so ein Tag, also ganz komprimierte Veranstaltungen mit Millionen Preisgeldern, wo nur die 6 Besten der Welt in jeder Disziplin irgendwo eingeladen werden.
Ja, okay.
Und das ist halt eher ungute Entwicklung, aber diese Enhanced Games, ich glaube, das Konzept wird nicht funktionieren.
Okay,
wird auch keinen interessieren. Und letztendlich, es ist ein Wettstreit, sozusagen, wer ist bereit, jetzt sein Leben zu opfern letztendlich heute.
Eine der Argumente der beiden Hauptorganisatoren, einer ist ja Deutscher, habe ich auch erst jetzt mitbekommen, die sagen ja, es wird auch die Wissenschaft weiter treiben, weil sie werden natürlich schauen, dass die Leute gesund sind. Also das sind jetzt einfach nur deren Aussagen, ich habe keine Ahnung. Und es wird natürlich auch uns als Menschheit weiterbringen, weil wir in Medizin und Forschung da uns eben an Grenzen bewegen können und schauen. Kannst du das Argument nachvollziehen?
Das haben die diversen staatlich geförderten Dopingsysteme haben nichts anderes gemacht. Ja.
Okay.
Auch in Österreich hatten wir Staatsdoping mit Humanplasma. Mhm. Ja, wir schimpfen zwar auf die Russen, aber Österreich hat genau das Gleiche eigentlich gemacht.
Ja.
Nur bei uns wurde es nie aufgeklärt in Wirklichkeit. Und die Leute wurden nur belangt eigentlich wegen Finanzstrafverfahren, weil das Doping am Sonntag funktionierte und dafür also keine Umsatzsteuer abgeliefert wurde.
Ja. Ja, okay.
Also sie wurden nicht wegen Dopings belangt, sondern wegen steuerrechtlicher Vergehen. Ja. Das ist klassisch österreichisch. Ja. Und wo der Geschäftsführer von Humanplasma gemeint hat, ja, das Ganze wurde halt gemacht im Auftrag eines Mitglieds der österreichischen Bundesregierung. Ja, alle Insider wissen genau, wie das gelaufen ist, wer da involviert war. Keinerlei Konsequenzen hat. Und das ist halt Österreich.
Okay. Also deine Prediction, Enhanced Games, schwierig, wird vielleicht nichts werden.
Na, und
wir werden schauen.
Das ist eher lachhaft und mit tun die Sportler leid, die sich für sowas hingeben und für Geld jetzt einfach, wer ist eher bereit, jetzt wirklich zu krepieren? Ja. Und die tun auch nichts anderes als eigentlich viele für die Bodybuilder im Fitnessstudio. Ja.
Also, ich bin sehr auch gespannt. Ich weiß es auch einfach nicht. Angeblich Ende 2025. Wir werden sehen.
Es wird auch schon dauernd verschoben. Das hätte auch schon sein sollen.
Ja, okay. Na gut. Es sind ja angeblich aber sehr potente Kapitalgeber dahinter,
ja,
aber
was richtig, weiß ich. Ja.
Also
ja,
vielleicht reicht es auch einfach hier, ja, mit Millionen an die Wand zu werfen.
Sich das und, ein, ja. Ja. Ja, es ist überhaupt, es hat schon auch die Entwicklung der Sports. Einerseits ist es gut, dass Athleten durch auch private Rennserien, auch im Triathlon, hier Einnahmensmöglichkeiten geschaffen werden. Aber es ist halt immer dann, es ist halt, wie es so schön heißt, natürlich nicht von Nachhaltigkeit geprägt. Also es ist einmal eine Aktion, Super League zum Beispiel, oder ob es jetzt, es wurde ja der Name geändert, ja, ein ukrainischer Oligarch im Prinzip, der sein ganzes Vermögen da halt reinhaut.
Okay, das hab ich gewusst. Okay.
Ja, dem gehört das Ganze, die ganze Rennserie. Ja. Und andere Serien halt auch, da stehen also irgendwelche Millionäre dahinter, oft wird halt Schwarzwald gewascht in Wirklichkeit. Und ja, als Athlet kannst du sagen, okay, ist mir egal, hauptsächlich immer auch das Preisgeld hat. Ja. Aber es passt halt nicht zusammen. Und Christian Blumenfeld war ja das beste Beispiel. Der ist ja voriges Jahr beim Pariser Test-Event im Triathlon gestartet in Paris. Das war am Freitag das Rennen der Männer. Und dann ist er gleich zum Flughafen gefahren, ist geflogen nach Singapur. Da zwei Tage später am Sonntag, durch die Zeitverschiebung eigentlich nur eineinhalb Tage später in Singapur, das P100 Race gemacht. In Paris ist er 9. oder 11. geworden, genau weiß ich jetzt gar nicht. Hätten fast genau. 700 Dollar oder irgend sowas gewonnen, offiziell am Preisgeld. Am Sonntag, dort hat er gewonnen in Singapur, 100.000 Dollar halt. Ne? Gesagt, in zwei Tagen hat er 100.000 und 900 Euro verdient, also Dollar.
Das ist die Frage, wie lange das Prestige von sowas wie Olympia und oder offiziellen Weltmeisterschaften, wie lange dieses Prestige noch das Geld auswiegen kann, oder wann dieses Prestige einfach weggeht?
Das wird halt immer weniger. Also Olympia hatte auch, wie ich jung war, da war, sagen, das war einfach um mehrere Ligen über allem anderen. Ja? Also einmal zu Olympischen Spielen kommen oder gar Olympiasieger zu werden, also das ist um Dimensionen besser als alles andere. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Vor allem durch zwei Dinge. Einerseits, wenn man jetzt mitbekommt, es ist so viel Korruption jetzt im Zusammenhang mit der Vergabe Olympischer Spiele halt verbunden, wer das überhaupt ausrichtet. Dann die inflationäre Gestaltung jetzt der Sportarten, die daran teilnehmen. Mhm. Und jetzt sag mal, wenn Breaking, ja, also Breakdance olympisch wird, so wie jetzt. Breakdance ist jetzt olympisch, ja. Okay. Oder wie im Skateboarding jetzt bei den letzten Olympischen Spielen schon olympisch war. Ja, genau. Und mit dem eher zweifelhaften Versuch, jetzt irgendwo auch die junge Generation halt ein bisschen anzusprechen und interessiert zu machen für Olympische Spiele. Also das entwertet natürlich das Ganze, ja. Also allein vom Skateboard, wenn man sich das anschaut, von den letzten Olympischen Spielen in Tokio, das war sowas von lächerlich. Mhm. Ich sage mal, in jedem Baselpark in der Bronx in New York ist jeder Zweite ist dort besser, ja. Der weiß aber nicht, dass es Olympische Spiele gibt in seiner Sportart und wie er dort hinkommt, ja.
Okay.
Also es ist vollkommen absurd.
Ja.
Und so,
passiert bei sich anderen Sportarten
auch. Noch im Triathlon, wird es wirklich eine Zäsur sein. Wird nach Paris, da wird die eine Hälfte wird verschwinden oder ein Drittel der Frauen wird Kind bekommen oder und die anderen wechseln halt auf irgendeine Mitteldistanz, Langdistanz, weil sie endlich Geld verdienen wollen. Ja? Weil im Triathlon, zum Beispiel Weltcuprennen, werden sogar in absoluten Zahlen die Preisgelder geringer. Ja? Vor Jahren gab es für den Sieg noch 10.000 Dollar. Jetzt gibt es nicht mehr 7.500, nur die 7.500 Dollar von heute sind weniger als die Hälfte wert als die 10.000 Dollar vor 5 Jahren heute. Halt, ja? Und da kannst du nicht mehr die Reisekosten erinnern, wenn du da aufs Podium kommst. Ja?
Ja.
Und die anderen 50 Teilnehmer, die zahlen sowieso noch drauf. Ja? Also wir hatten im letzten Jahr 75 Flüge, wir sind also so im Zusammenhang mit den 75 Flüge. Und wir sind viele Flugmeilen gesammelt, das heißt, wir können jetzt überall in die Lounge, ist jetzt am Flughafen, das ist schon das einzig Positive.
Hey, man aber muss auch die positiven Dinge
sehen. Wir haben eine Distanz zurückgelegt, das war mehr als die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond halt, sind wir geflogen. Ja.
Ja, ja.
Nur wegen diesem scheiß Olympia-Quali-System. Ja.
Ohne Leidenschaft geht da mal gar nichts.
Und wo du wirklich an einem Wochenende Rennen hast in Australien, nächstes Wochenende in Yokohama in Japan und das Wochenende drauf in Huatulco in Mexiko und dann zurück wieder nach Österreich halt, ja. Also das ist vollkommen absurd, also was da der internationale Verband aufführt, ja, und hat der Max Stapley, also das ist nicht meine Ansicht, sondern der hat auch in einem Podcast, der hat also zuletzt das Weltcuprennen in Chengdu gewonnen, genau, Brite, der auch gemeint hat, zum internationalen Verband und diesem ganzen Rennzirkus halt, sagt, ja, the circle is dying, and you must be blind if you don't see this.
Und worin wir übrigens unglaublich gut sind. Der heutige Mensch, das ist so eine meiner persönlichen Beobachtungen, ist unglaublich gut darin, willentlich blind zu sein.
Ja.
Nicht dahin zu schauen, was eigentlich absolut offensichtlich ist. Aber einfach, nope. Ja. Nope. Ja, und darin sind wir sehr, sehr gut. Ja. Und dann hat man es vielleicht auch einfach nicht besser verdient am Ende des Tages, oder? Es gibt kein kosmisches Gesetz, was sagt, Olympia ist hochwertiger als was anderes. Ja. Wobei ich persönlich schon sagen würde, es ist eine schöne Idee. Es ist eine schöne Idee, dass es einen weltübergreifenden, einheitlichen, den Olymp halt, dass es den Olymp der sportlichen Leistung gibt. Ich finde, das ist etwas emotional, fühlt sich das sehr schön an für mich.
Ja.
Gut, wenn wir es gehen lassen, wegen willentlicher Blindheit und anderen, dann haben wir es halt nicht besser verdient. Was soll ich denn sagen? Dann kommen halt private Rennserien und schade ist es drum. Und was soll man machen, oder?
Ja, also ich weiß jetzt nicht. Natürlich, wenn man dann Einblick hat, zum Beispiel Qualifikationssystem Olympischer Spiele, man sieht jetzt im Triathlon zum Beispiel, wo du Punkte sammeln musst, einerseits für die Weltrangliste, damit du die Weltranglistenpunkte überhaupt dann startberechtigt bist für die WM-Rennen, wo du dann Olympiapunkte sammeln kannst. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel für bei afrikanischen Meisterschaften, wo 4 Frauen am Start sind, die teilweise ein Laufniveau haben von 5 Kilometer 25 Minuten, dass dort ungefähr gleich viele Punkte gibt wie bei einer Europameisterschaft und diese Leute dann bei Olympischen Spielen starten, dann sagt man sich, ey, das ist eine Verarschung halt. Ja. Und ja, wo dann auch der internationale Verband zum Beispiel 2 Slots vergibt, einfach noch vollkommen nach Gutdünken, nur damit mehr Länder dabei sind. Da hat jetzt eine Isländerin, die hat eine E-Mail bekommen, wir haben uns entschieden, okay, du darfst bei Olympischen Spielen starten. Einfach so. Ja. Weil die jahrelang kein Rennen gemacht hat, weil sie verletzt war und jetzt irgendwo so auf Europacup-Niveau irgendwo herumkrebst halt. Ja. Und da denkst du, hey, was soll das Ganze halt?
Ja. Ja. Muss man vielleicht auch einfach all diesen Frust gehen lassen. Es ist dann einfach so, wie es ist. Aber es ist gut, dass es Leute gibt wie dich, denen es eben nicht wurscht ist, die nicht müde
werden, über das zu sprechen, anzusprechen. Wenn du nah dran bist und siehst, wie die Athleten was sie alles aufwenden. Ja. Ich weiß eben von der Tanja, die letztes Jahr ungefähr 40.000 Euro Reisekosten gehabt hat. Ja. Mhm. Und die das Sparbuch des Opas dafür verwendet hat. Aber irgendwann ist Sense halt. Ja. Und das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Und vom Verband kriegst du einen Bruchteil, wenn überhaupt, und wenn, dann wartest du Jahre darauf. Und teilweise warten die Leute jahrelang auf das ausgelobte Preisgeld eines Weltcup-Rennens. Mhm. Ja. Da schickst du 17 E-Mails hin, es kommt nicht einmal Antwort oder irgendwas.
Ja.
Und das ist also wirklich, so kann man einfach mit den Leuten nicht auf Dauer umgehen. Und da darf man sich nicht wundern, dass sich die Leute von den Verbänden halt abwenden.
Darf man sich nicht wundern. Und es gibt immer Konsequenzen, alles im Leben hat seinen Preis. Und Gott sei Dank gibt es Leute wie dich, euch, deinen Schlag, die einfach ein Feuer dafür haben und nicht müde werden, diese Dinge anzusprechen. Weil jemand wie ich ist dann so, okay, es ist, wie es ist und das hat auch seinen Wert, aber eben nicht diesen Wert. Abschlussblock, Abschlussthema. Du hast nochmal angesprochen, auch der Wandel im Sport und so generell und prädominant haben wir es natürlich am Ende des Tages trotzdem mit Hobbysportlern zu tun, jetzt einfach von der Quantität der Athleten.
Ja.
Hast du da auch einen Wandel des Mindsets, was für Ziele die Leute verfolgen, wie man mit denen arbeitet, nicht arbeitet? Also so ganz allgemein, ganz grob, so über die letzten 10, 20 Jahre, hat sich auch der klassische Hobbysportler einfach verändert und will jetzt mehr oder weniger und ist komplizierter oder leichter geworden?
Also solange wie ich dabei bin, gibt es also insbesondere im Laufbereich, weil Triathlon hat es nicht gegeben, wie ich jung war, im Laufbereich schon einen bedeutenden Wandel gegeben. Ja. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wenn ich mit 20 Jahren, wenn man da mit einem 5-Minuten-Schnitt über die Hauptallee gelaufen ist, war man der Langsamste und wurde belächelt. Ja. Mhm. Wenn man jetzt einen 5-Minuten-Schritt rennt, da überholt man eigentlich alle. Da ist kaum jemand schneller.
Ja.
Und weil einfach viel mehr Menschen den Zugang zum Sport finden. Weil, und das gab es also damals nicht, Leute zum Glück in Eigenverantwortung aktive Gesundheitsvorsorge übernehmen und selber was tun für ihre Gesundheit, ihre Fitness und deswegen auch jetzt gesunden Austauschsport betreiben. Ja. Mhm. Und das ist etwas sehr Schönes. Deswegen sind es auch jetzt die durchschnittlichen Finisher-Zeiten bei den Marathons. Das war am Anfang, Mitte der 80er Jahre, war die durchschnittliche Finisher-Zeit so bei 3 Stunden 10, 3 Stunden 20.
Durchschnittliche?
Durchschnittliche, wow. Ja. Da war ein Drittel, beim ersten Wien-Marathon war ein Drittel der Teilnehmer unter 3 Stunden 10.
Wow,
ja.
Okay.
Also jetzt ist die durchschnittliche Finisher-Zeit, ich glaube, schon mittlerweile bei 4 Stunden. Ja. Da war damals schon das Ziel längst abgebaut.
Ja.
Und also die halben Marathons, wie die begonnen haben, da war einmal das Zielschluss nach 2 Stunden.
Ja.
Das ist jetzt die größte Einlaufdichte.
Ja,
aber nicht, weil die Leute alle schlechter geworden sind, das natürlich
der ganze Kuchen ist größer geworden.
Sondern genau, weil einfach viel mehr Leute, weil einfach die Teilnahmehürden an solchen Bewerben auch geringer geworden sind und das ist gut so. Mhm. Der Wettkampf an sich ist ja keine gesundheitsfördernde Maßnahme, auch ein Marathonlauf fördert nicht die Gesundheit, aber er ist einfach der Grund dafür, das Ziel, das die Leute im Augen haben, und das ist der Grund dafür, dass sie das Ganze ja hoffentlich sinnvoll und gesund auch trainieren. Ja. Ja. Und damit kann man das auch rechtfertigen. Ja. Also rein vom gesundheitlichen Standpunkt wäre es ja eigentlich ideal, wenn sie die Leute, sage ich mal, ein Halbmarathon-Training oder ein Halbdistanz-Training meinetwegen durchführen, aber dann den Wettkampf nicht machen. Ja. Das wäre eigentlich rein vom körperlichen.
Oder der eine Tag macht den Braten dann auch nicht ja, fertig. Genau. Unterm Strich, glaube ja. ich, passt
es. Nein, das, schon, ja. das ist schon gut so. Und das hat sich da wandert, also dieser Hobbysport, dass das die Basis der Pyramide der Breite geworden ist, quer durch alle Altersklassen, dass jetzt auch gerade ältere Menschen, ob das jetzt in der Midlife-Crisis ist oder was auch immer, dass diese dann zu laufen beginnen oder Radfahren beginnen, weil dadurch halt weniger weh hat. Das ist was Wunderbares, wunderbar Schönes auch. Ja. Und ist auch bezeichnend, wenn wir in Kenia sind und uns mit den Leuten plauderst und die fragen ja, wie ist so in Österreich und so, und man kommt auch auf die Laufszene in Österreich zu sprechen. Und war damals eine Läuferin mit, die ist damals 10 Kilometer in 34,5 Minuten gelaufen, also damit ist man in Österreich natürlich bei den Besten. Ja. Und der schaut sie an, der Kenianer, sagt sie, ja, warum laufst du überhaupt, du kannst doch nie Olympiasieger werden. Also, ja, das ist halt der einzige Beweggrund, dass man Sport betreibt, dass man der Beste wird und der Beste in Kenia und der Beste der Welt wird letztendlich, wenn bei uns nur diejenigen Sport betreiben mit der Aussicht, dass sie die Besten der Welt werden, da haben wir jeden vierten Tag irgendjemand auf der Hauptallee und nicht täglich Hunderte vielleicht. Ja. Also das ist schon gut, dass die Menschen bei uns und dass also hier auch das Know-how ist doch ein besseres geworden. Man weiß, dass man beim Training, man soll nicht jeden Tag Vollgas laufen und so. No pain, no gain. Okay, das ist doch nicht so das Optimale. Und das ist schon gut so. Es ist eher so, dass ein bisschen das Pendel in die andere Richtung ausschlägt und die Leute schon die Panik haben, um Gottes Willen, der Puls ist jetzt über 130 und jetzt werde ich gleich tot umfallen.
Und das Pendel schwingt oder
wenn sie zu laufen beginnen oder mit Triathlon beginnen, das Erste ist, sie machen sich Gedanken über Zusatzernährung, über ein Zeitfahrrad um 15.000 Euro. Und so. Also die Wirtschaft lebt ganz gut davon. Aber es ist ein bisschen so, das Ursprüngliche ist halt auch wieder ein bisschen verloren gegangen. Ja. Wir haben halt seinerzeit einen Marathon und auch einen 100-Kilometer-Lauf oder auch einen Ironman mehr oder weniger ohne Training gemacht. Ja, ist auch irgendwo gegangen. Ja. Jetzt sage ich mal, wenn das nicht in die falsche Kehle kommt, unsere Großväter, die meisten haben irgendwo Stalingrad überlebt. Dann ist ein Ironman jetzt doch lächerlich.
Ja, lustig, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe gerade im Kopf gehabt ein Bild, was mein Vater mir vor kurzem gezeigt hat von meinem Uropa, den ich nie kennengelernt habe, aber der war im Krieg und als junger Burschen mit seinen Freunden. Das waren durchtrainierte Turnerathleten, die aber halt ein bisschen hobbymäßig nebenbei was gemacht haben. Genau. Und so. Also die waren schon anders drauf auch einfach. Ja.
Heute, da glaubt ja jeder, wenn man nur einen Hobby-Triathlon machen muss, jetzt einen Supersprint oder irgend so einen Mini-Triathlon, da muss man sich jahrelang vorbereiten und Ernährung optimieren und Ausrüstung und so weiter. Ja. Und einen Trainingsplan bei mir oder bei dir kaufen. Das ist okay.
Das ist ja ein lustiger Spagat für uns. Oder so. Ja, komm zu uns, trainier bei uns. Aber am Ende des Tages, ich will niemanden anlügen. Ich will niemanden sagen, hey, in relativ kurzer Zeit kann ich dir gute Basics vermitteln, mit denen du super zurechtkommst. Ja. Wenn du dann halt noch mehr willst, werde ich dir nicht wegnehmen. Aber so ist es. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Interessenskonflikt, den Leute wie wir haben, oder? Ja, wir müssen auch von was leben und wir können Leuten ja auch helfen. Ja. Wobei ich persönlich bei mir sagen würde, den Leuten, denen ich am meisten helfe, sind genau Leute, die eben mit so einem schwierigen Mindset kommen, die eben sagen, sie müssen noch mehr und noch mehr machen, die ich dann eher runterhole. Oder Leute, die einfach in ihrem Leben Chaos haben, aber jetzt wollen sie den Triathlon auch noch dazu machen. Und wo es eher darum geht, okay, wir bringen Ordnung in dein Leben und schauen eher, wo die Verteilung ist, wo du mehr und weniger machst. Und der Trainingsplan, der ist am Ende des Tages auch noch dabei. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da kann ich persönlich eher Leuten helfen.
Das habe ich irgendwie zum Prinzip gemacht. Ich habe also noch nie in meinem Leben wirklich einen Sportler aktiv angesprochen. Hey, was du da machst, ist nicht ideal. Komm zu mir, ich zeige dir, wie es besser geht oder so. Weder lauftechnisch, obwohl du weißt selber, wenn du auf der Hauptstelle sitzt und da zuschaust, eigentlich musst du bei 80% und um Gottes Willen, die sichern die Arbeitsplätze von Physiotherapeuten und Orthopäden. Aber das hat mit Laufen halt wenig zu tun. Aber das ist wirklich nicht meine Aufgabe, wenn ich sehe, ich vermessen jetzt irgendwo den Besserwisser überall zu spielen, das mag ich schon zu vielen Bereichen, und allen erklären zu wollen, wie es richtig funktioniert. Wenn jemand zu mir kommt, okay, und bereit ist, hart zu arbeiten und sein jetzt wirklich ein Ziel auch hat, ob das jetzt Abnehmen ist oder einen 10-Kilometer-Lauf unter einer Stunde zu schaffen, einen Ironman-Triathlon unter 12 Stunden oder was auch immer.
Wobei Abnehmen härter ist als Ironman unter 12 Stunden, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist teilweise für manche Aufgabe, für manche nein. Ist unterschiedlich, Also wenn jemand Hilfe in Anspruch nehmen will, Unterstützung auf seinen sportlichen Weg begleitet werden möchte, und das lässt sich irgendwie im Rahmen der Kapazitäten abhandeln, dann mache ich das gerne. Aber ich werde mich sicherlich, und das habe ich nie gemacht und werde auch nie tun, oder gar Athleten von anderen abwerben oder so.
Nein, wofür? Ich kann mir noch vorstellen, wenn man proaktiv zu jemandem hingeht, hey, ich kann dir helfen. Wir wissen doch die erste Regel des Helfens von Leuten. Wenn jemand nicht Hilfe will, dann ist schon vorbei.
Ja, und du weißt auch, wer sucht sich normalerweise einen Trainer? Ja. Nicht, wenn alles super funktioniert und alles Spaß macht, sondern die Leute kommen ja dann, wenn sie jetzt 3 Jahre trainieren und es geht nichts mehr weiter. Ja. Er verletzt sich oder die Marathon selber wird immer schlechter statt besser, obwohl er eh schon so viel trainiert. Ja. Oder im Triathlon, jedes Mal der Einbruch beim Laufen oder was auch immer. Erst dann, wenn ein Problem auftritt, dann kommt er ja üblicherweise und macht bei mir einen Laktattest oder lässt den Trainingsplan erstellen oder was auch immer.
Eine extrem paradoxe Sache, finde ich, aber es ergibt auch einfach Sinn. Also meine persönliche Beobachtung, du kannst mir sagen, ob du es bestätigst, und dann kommen wir langsam zum Schluss.
Ja.
Die Leute, die am meisten einen Trainer, und mit Trainer meine ich jetzt nicht der Trainingsplaner, sondern der, ich habe Erfahrung, ich schaue mir dein Leben an und dann lass uns zusammen dran arbeiten, wo mehr und wo weniger. Die Leute, die es am meisten brauchen können, wären halt genau die, die eher noch neu darin sind, weil die müssen sich einmal zurechtfinden. Die wissen, soll ich mehr, soll ich weniger machen? Ich habe vor kurzem mal beruflichen Feuerwehrmann gecoacht und der ist dann wieder gegangen, weil er eben gesagt hat, na, ich bin jetzt noch so neu in dem Sport und jetzt will ich erst einmal in mein 10.000-Euro-Rad investieren, aber für einen Coach bin ich noch nicht bereit, ich muss erst besser werden. Habe ich mir gedacht, lustig, und wie viele Leute haben wir wahrscheinlich schon betreut, wo man sagt, brauchst du mich wirklich, schön, dass du bei mir bist, der Austausch macht mir Spaß, aber du könntest es auch allein. Aber du, der neue Athlet, du könntest am meisten davon profitieren, aber die denken, sie brauchen es am wenigsten, also genau der hier.
Genau so ist es, Aber es ist halt, es ist auch bei den Laktattests, weil dann auch immer wieder die Frage ist, naja, ich glaube, ich bin nicht so gut, ich mache das, ich bin ja kein Spitzensportler, ich glaube, ich brauche keinen Laktattest. Und da zeigt sich das halt gerade immer, gerade bei den, nicht bei den Anfängern, aber doch bei den engagierten Hobbyläufern, ist oft der Erkenntniszugewinn natürlich beim ersten Test der größte.
Ja, genau.
Und der kann dann Leben verändern, klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wirklich, da kommt man drauf, heute hat bisher viel zu intensiv trainiert oder ganz woanders, weil sich ja der Spitzensportler vom Hobbysportler auch unter anderem darin unterscheidet, dass der Spitzensportler auch ein wahnsinnig gutes Gefühl für seinen Körper halt hat und auch intuitiv oft richtig trainiert. Ja.
Genau.
Ja. Während der absolute Hobbysportler, woher soll er es auch wissen? Ja?
Genau, woher?
Oft wirklich im komplett falschen Bereichen trainiert. Ja. Da passt nichts zusammen. Da stellt man einen Test, der sagt, ja, das war gefühlsmäßig eigentlich ganz locker, so laufe ich im Training immer und dann misst der Laktat bei 6 Millimol oder so irgendwo. Ja. Solche Fälle gibt es. Und da kann man also wirklich dann sehr viel bewegen und der ist dann oft unglaublich dankbar. Und was da zurückkommt, und ich sage das immer wieder gern, ich habe erlebt Fälle, wo jemand wirklich aus medizinischen Gründen vom Arzt dazu angehalten werden, dass wir dann ein bisschen anfangen, sich zu bewegen, flott marschieren, vielleicht langsam laufen und so weiter. Dann kommt der, macht einen Test, damit er auch mit den richtigen Pulswerten läuft. Ja. Und dann erlebe ich, der kommt 2 Jahre später und ist am Marathon unter 3 Stunden gelaufen und konnte vorher keine 3 Minuten durchlaufen.
Ja.
Und die sind dann wirklich sowas von dankbar und da kommt so viel positives Feedback zurück und das schafft natürlich auch Motivation weiterzumachen. Spitzensport ist oft diese Dankbarkeit da nicht so ausgeprägt, weil die leben zu 80% eigentlich von ihrem Talent oft. Ja. Und oft die Talentiertesten geben nicht zu, dass sie natürlich talentiert sind, sondern sagen, ja, weil ich härter arbeite als die anderen. Ja, ja, aber Talent heißt halt auch ansprechen aufs Training überhaupt. Ja. Und das ist halt von der Natur da auch ein bisschen halt ungerecht oder ungleich verteilt. Wer Weltmeister werden will, muss sich halt zuerst die richtigen Eltern aussuchen. Halt, ja. Das Leben ist manchmal hart und nicht fair, genau.
Ja. Wilhelm Lilge, vielen lieben Dank und
gerne.
Bis bald hoffentlich.
Alles klar.